Die Botschaft, der dritte Exodus, wurde am 30.06.1963 in Jeffersonville, Indiana, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Samuel Suter. Lasst uns unsere Häupter beugen für das Gebet. Wenn ihr ein spezielles Anliegen habt, dann erhebt eure Hand, während unsere Häupter gebeugt bleiben. Wenn ihr es vor Gott bekannt machen wollt, dann erhebt einfach die Hand und denkt an euer Anliegen. Himmlischer Vater, wir sind für diese neue Gelegenheit dankbar, dass wir noch einmal auf dieser Seite der Ewigkeit versammelt sein dürfen. Wir erwarten heute Morgen eine Erneuerung der Kraft von dir, damit wir Mut bekommen für die Reise, die noch vor uns liegt. Wir sind versammelt, wie damals die Kinder Israels, um das Manna einzusammeln, welches während der Nacht für sie zubereitet wurde, das sie für den kommenden Tag stärkte. Wir versammeln uns, um das geistige Manna zu erhalten, damit wir Kraft bekommen für die Reise. Sei jeder erhobenen Hand nahe. Herr, du weißt, was sie benötigen. Und ich bete mein Gebet für sie und mit ihnen heute Morgen. Gewähre ihnen alles, was sie brauchen. Heile die Kranken und die Bedrängten. Herr, wir wissen, dass du Gott bist, dass du alle Dinge tun kannst und du hast verheißen, es zu tun, wenn wir uns so verhalten, wie wir eben gesungen haben. Glaube nur, glaube nur. Diese glorreichen Worte, die wir gehört haben. Wandle mit dem König und sprich mit ihm. Nun, Vater Gott, segne dein Wort, wie es heute Morgen hinausgeht. Möge es seinen Ruheplatz in unseren Herzen finden, damit es die Dinge hervorbringt, um welche wir gebetet haben. Vater, wir bitten darum im Namen des Herrn Jesus. Amen. Ich glaube, es ist gesagt worden, ich war glücklich, als man zu mir sagte, lass uns zum Hause des Herrn gehen. Als ich gestern Hot Springs verließ, sagte Bruder Moore, warum fährst du nicht mit mir nach Texas zu dieser Zusammenkunft? Du könntest einige Tage ausruhen. Ich sagte, ich habe zwei Versammlungen morgen. Er sagte, zwei Versammlungen? Ich sagte, ja. Er sagte, ein Mann, der so hart predigt wie du, sollte eine Woche ausspannen nach jeder Predigt. Schau, irgendein Pastor, der hält seine Sonntagsmorgenpredigt und dann ruht er für den Rest der Woche. Und er predigt nur ungefähr 30 Minuten. Du predigst jedes Mal 2 oder 3 Stunden und das manchmal 2-mal pro Tag, Tag für Tag. Darauf hast du noch die Gebetsreihen und dann noch diese Geistesunterscheidungen. Und jetzt gehst du also nach Hause und hast am Sonntag 2 Versammlungen? Ich sagte, ja, mein Herr. Er meinte, wie machst du das? Ich sagte, meine Hilfe kommt vom Herrn. Die Stunde ist spät, sagte jemand im Gebet, als ich hereinkam. Die Stunde ist spät und die Not ist groß. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, um zu helfen in dieser großen Stunde, in der wir leben. So der Herr will, möchte ich heute Abend über das Thema sprechen, ist dein Leben des Evangeliums würdig? Ich möchte es aufs Tonband nehmen. Ich weiß nicht, ob die Botschaft heute Morgen aufgenommen wird. Ich sehe einige dort im Zimmer. Ich dachte, dass Bruder Neville dies tun würde. Ich habe letzten Sonntag darum gebeten, dass er mit seiner Botschaft fortfährt und ich dann anschließend nach ihm mit etwas fortfahre. Aber wenn Sie die Sonntagsschullektion aufnehmen möchten, nun, das ist in Ordnung. Und dann am nächsten Sonntag, wenn es der Herr erlaubt und wir hier sind, möchte ich über ein Thema sprechen, das ich seit langem vorhatte. Ich habe versprochen, die Botschaften zuerst in dieser Kapelle zu bringen. Ich möchte diese Generation anklagen, weil sie Jesus Christus gekreuzigt haben. Am nächsten Sonntag, so der Herr will. Aber heute Abend um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr kommt die Botschaft, ist dein Leben des Evangeliums würdig? Wenn ich manchmal solche Botschaften bringe, dann sage ich oft Dinge, die sehr scharf sind. Ich sage dies wirklich nicht zu dieser Gemeinde hier. Denk daran, wenn ich spreche, dann geht es um die ganze Welt. Wir haben einen Tonbanddienst um die ganze Erde. Die Botschaften gehen überall hin, bis in den Dschungel. Und der Heilige Geist leitet mich manchmal, Dinge zu sagen, die für jemanden in Australien oder sonst irgendwo weit weg bestimmt sind. So werdet ihr in gewissen Fällen sagen, diese Situation existiert hier nicht. Warum sagt er dieses? Vielleicht ist es für einen anderen Ort bestimmt. Ich bin sicher, ihr versteht das. Nun, diese Botschaften sind nicht nur an eine lokale Gemeinde gerichtet, sie sind an die ganze Gemeinde gerichtet, an die Gemeinde aus der ganzen Welt, wie uns auch der Herr leitet zu sprechen und zu handeln. Ich hatte eine wunderbare Zeit dort unten in Hot Springs in einer altertümlichen Pfingstversammlung. Ich bin sicher, dass viele von euch Pfingstleuten dort unten in dieser Versammlung zufrieden wart. Ihr, die ihr dort gewesen seid. Ich kenne die Gruppe nicht, ich hatte nur vorgehabt, für eine Woche hinzugehen und ich gab 2 oder 3 Tage dazu. Aber ich möchte etwas sagen. In dieser Versammlung hatten sie wirklich Kraft zum Glauben. Wenn jemand von euch dort gewesen ist, diese Frau, die dort an der Ecke sitzt, sie war dort und ich weiß, dass einige Brüder dort waren, Bruder Jackson und Bruder Palmer. Das passiert, wenn man Glauben hat. Seht ihr? Habt ihr die Gebetslinie beobachtet? Ja, wenn die Menschen den Glauben haben, dann erhalten sie es. Da war nicht einer, der gekommen war, den Gott nicht geheilt hätte. Wenn ihr nur Glauben habt, sie hatten Gemütsbewegung, die vielleicht nicht alle verstehen, tanzen und jauchzen. Nun, sie sehen nicht auf eine bestimmte Person, sie jauchzen einfach vor Gott. Das ist alles. Was ich noch sagen möchte, diese Frauen gehörten zu den reinsten Frauen, die ich je gesehen habe. Alle hatten langes Haar. Es waren Leute aus dem Dschungel und aus der Wildnis. Es war keine moderne Person mit Make-up und so weiter dabei. Ihr wisst, was ich meine. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was sie lehren, aber in dieser Hinsicht stimme ich mit ihnen überein. Sie sahen alle aus wie Christen. Der Herr ließ mich gestern oder vorgestern am Abend über das Thema nur noch einmal Herr sprechen. Im Fall, dass es die Gemeinde dort und einige Leute nicht wissen, ich tat das für einen bestimmten Zweck, denn der Herr ließ es mich tun. Diese kleine Gruppe tritt in etwas hinein und der Herr hat geholfen. Es war also einfach wunderbar. Wisst ihr, manchmal sind Dinge im Begriff zu geschehen und wenn ihr kein geistiges Auge habt, dann bemerkt ihr es nicht. Ihr müsst auf diese Dinge aufpassen. Als ich in die Versammlung kam, sang Bruder Ungreen. Es war das 2. Mal, dass ich ihn singen hörte. Als ich hineinkam, sang er, ich wandle und ich spreche mit dem König. Ich dachte, ist das nicht wunderbar, wenn wir den König immer sehen und mit ihm gehen, dann bedeutet das ständige Gemeinschaft. Nicht nur in der Gemeinde, nein, überall wandle und sprich mit dem König. Und dort schaut hinauf zur Wand. Dort steckte eine Karte an einem kleinen Bild mit einer Landschaft. Ein Mann, der Georgie Stott heißt, hat es für mich gemalt. Ich weiß nicht, warum es der Mann tat. Vielleicht hat er sich dabei nichts gedacht und hat es einfach gemalt. Es ist ein Bild von einem Berg hinter einem Wald und der Bach plätschert hinunter. Auf der anderen Seite des Baches steht ein Reh und ein Rehkitz mit aufgestellten Ohren, das über den Bach schaut. Ich weiß nicht, ob der Herr Todd hier ist. Ich kenne ihn nicht, aber ich möchte etwas sagen. Der Herr hat zu mir gesprochen, als ich das Bild betrachtet habe. Und es ist unmöglich, dass er nichts wusste, als er es gemalt hatte. Ihr erinnert euch an meine kleine Geschichte über das Reh, welches der Mann schießen wollte. Nun, sie ist dort mit ihrem Kitz an den Wassern des Lebens. Seht ihr? Inspirierend, wie das Mutterreh und ihr Kind dort war und ich dachte, ja, auf der anderen Seite, wo, bei den immergrünen Bäumen, da habe ich auch eine Mutter und Kind, welche dort warten. Ich danke dir, Bruder Georgie Stott, wenn du heute Morgen hier sein solltest. Nun möchte ich mit der Sonntagsschullektion beginnen. Ich benötige normalerweise etwas viel Zeit dafür. Etwas bewegt seit gestern mein Herz. Nun, wenn der Herr, es ist ein Thema, ich werde alt und ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin. Aber es gibt eine große Frage in der Gemeinde. Es gibt verschiedene Ansichten und Ideen darüber, wie zum Beispiel das Essen des Apfels. Ich habe darüber gepredigt und ich glaube, dass ich mit der Schrift beweisen kann, dass es keine Äpfel waren. Dies hatte viel Verwirrung verursacht. Bevor wir hier weggehen, wir müssen in etwa 30 Tagen zurück nach Arizona, möchte ich die Schriftstellen behandeln. Macht kein Tonband davon und wenn ihr es doch tut, dann verkauft es nicht. Lasst es nicht hinausgehen. Ich möchte die wirkliche Wahrheit über Heirat und Scheidung darlegen. Es sind noch Fragen da und in diesen letzten Tagen sollen alle Geheimnisse enthüllt werden. Als ich gestern bei Tagesanbruch über die Berge kam, da schien der Heilige Geist zu mir zu sagen, mach ein Turmband davon und lege es zur Seite. Ich weiß nicht warum, aber die wirkliche Wahrheit über Heirat und Scheidung. Einige sagen, man darf wieder heiraten, wenn sie schwören können, dass es Ehebruch war. Andere sagen, nun, wenn sie einander quälen und nicht zusammenleben können, dann ist es besser, auf Erden den Frieden zu haben, anstatt die Hölle. Alle diese verschiedenen Fragen. Einige heiraten auf eine alte Art. Einige sprengen heiliges Wasser über sie, um dann zu ihnen zu sagen, ihr seid nie verheiratet gewesen. Sie segnen sie und bringen sie dann wieder zur Gemeinde. Jede Art von Verwirrung ist vorhanden. Aber wenn so viel Verwirrung da ist, dann muss es auch eine Wahrheit darüber geben. Ich glaube, und ich sage dies mit Ehrfurcht, der Herr hat mir die Wahrheit geoffenbart. Aber wenn es unter die Gemeinde käme, dann würde es die Dinge in Stücke reißen. Es wäre möglich, es könnte sein. Ich würde nur den Pastoren, nur den Hirten der Gemeinde die Tonbänder geben. Sie sollen sie anhören und sie können dann davon ausgehend die Dinge leiten. Aber ich würde es gerne aufs Band nehmen, um die wirkliche Wahrheit darüber zu zeigen. Ich glaube, wir sind in der Stunde angekommen, wo diese Geheimnisse zum Ende kommen. Sie sind hervorgekommen in den Zeitaltern, wie wir es gesagt haben und wie es auf den Bändern der sieben Siegel und der sieben Gemeindezeitalter festgehalten ist. Und wir nähern uns jetzt der Zeit für die sieben Posaunen und dann werden wir die Zornschalen durchnehmen. Vielleicht können wir eine zweiwöchige Versammlung halten und beide Themen miteinander behandeln. Gerne möchte ich alles aufs Tonband aufnehmen. Außerdem möchte ich die Abschriften von den Gemeindezeitaltern durchlesen und Bücher daraus machen. Sieben Bücher und sieben Tonbänder. Wir möchten sie möglichst billig herausgeben, damit sie alle erhalten können. Und dann, wenn der Herr noch nicht kommt und ich weitergehen kann, dann werdet ihr sehen, dass die Dinge, die ich euch im Namen des Herrn vorausgesagt habe, eintreffen werden. Genau wie es gesagt wurde. Einige Dinge werden später geschehen. Und ich vertraue darauf, dass uns der Herr dieses tun lassen wird. Wir haben bemerkt, dass viele Leute heute kommen möchten, um diese Dinge hier zu hören. Ich schätze das. Wenn niemand glauben oder zuhören würde, wofür wäre es dann gut, wenn ich hier stehen und sprechen würde? Seht ihr? Es wäre, wie wenn man Brot ins Wasser werfen würde. Wenn keiner es glauben würde, dann wäre es wie, wenn man Perlen vor die Schweine wirft. Aber es sind tausendmal tausend Menschen, welche dieses glauben. Und sie halten sich an jedes Wort. Wir möchten, dass möglichst viele hineinkommen könnten, wenn wir für diese Versammlungen bereit sind zur Ehre des Herrn. Wir trauen darauf, dass der Herr es uns geben wird. Ich möchte es nicht tun, es sei denn, ich bin göttlich inspiriert. Gott hat seine Zeit für jede Sache. Seht, ihr müsst nicht vorausgehen. Wenn ihr den Weizen zu früh schneidet, wenn ihr die Dreschmaschine hinausgehen lasst, bevor er reif ist, dann geht der größere Teil des Weizens verloren. Wenn die Sichel bereit ist, um hineinzugehen, dann wird Gott vorwärts drängen. Dann werden wir zur Reife kommen. Als ich mich so gedrängt fühlte, da dachte ich, nach einer kleinen Weile könnte ich es von mir schütteln. Ich konnte es gestern den ganzen Tag nicht loswerden und auch in der letzten Nacht nicht. Ich ging ungefähr um 12 Uhr ins Bett und ich hatte die letzte Nacht nur ungefähr 3 Stunden geschlafen und trotzdem konnte ich in der letzten Nacht kaum schlafen. Etwas sagte mir, mache ein Tonband von Heirat und Scheidung. Wenn der Herr will und es auf meinem Herzen bleibt und wenn mir der Herr noch mehr darüber zeigt, dann kann ich wohl ein Tonband machen. Aber denkt daran, es ist nur für Prediger. Ihr könnt kommen und zuhören, aber das Tonband selbst, lasst es. Dann kommt es unter die Versammlungen. Einige gehen auf diese Seite und einige auf jene Seite und sie bilden ihre eigene Meinung darüber. Ich möchte, dass die Predigerbrüder es selbst studieren. Von dort aus soll es dann herausgehen, denn sie sind diejenigen, welche die Verantwortung haben. Sie sind diejenigen. Man könnte hingehen und das Band spielen, um über gewisse Beziehungen zu richten. Wir werden sehen, was der Herr darüber sagen wird. Es ist heiliger, als die Leute glauben. Und es wird auch den Schlangensamen beleuchten. Es ist genau dieselbe Sache. Es geht einfach weiter. Es sind diese Geheimnisse. Er erinnert euch, dass in den Tagen des siebten Engels alle Geheimnisse Gottes beendet werden sollen. Diese unbekannten Dinge, die der Herr hervorbringen möchte. Nun, bis hierhin. Nun, beachtet. Nun, ihr beginnt doch heute Abend um 19.30 Uhr, nicht wahr? Wenn du eine Botschaft hast für heute Abend, dann predige sie, Bruder Neville. Mehr als eine Stunde oder 45 Minuten werde ich nicht benötigen. Ich werde dann die übrig bleibende Zeit ein Tonband machen. Ich höre Bruder Neville gerne zu. Ich liebe ihn. Er ist mein Bruder und ich glaube, er ist ein wunderbarer Sprecher, ein wundervoller Diener. Und etwas liebe ich an Bruder Neville. Er lebt das, worüber er spricht. Und das ist die Hauptsache. Ihr wisst, dass ihr durch euer Leben jemanden besser predigen könnt, als wenn ihr sprecht. Denn ihr selbst seid lebendige Briefe, die jedermann lesen kann. Nun, bevor wir beginnen, lasst uns, wir könnten wohl diese Seiten öffnen, aber Gott muss diese Sonntagsschullektion hervorbringen. Darum wollen wir ihn bitten, dass er es tut. Himmlischer Vater, wir schauen im Glauben in die Zukunft. Ich halte nun im Glauben Ausschau nach dem, was über die Erde kommen wird, um deine Leute zusammenzubringen. Wenn wir die denominationellen Gemeinden sehen, sie sind festgenagelt und haben solche Differenzen. Es drückt die Menschen wirklich daraus heraus. Genau wie es in Ägypten war. Ein Pharao kam hervor, welcher Josef nicht kannte, wie es auch in Russland, Deutschland und Italien geschah. Die Menschen ließen Pharaos hervorkommen, welche die Juden hassten. Hitler, Stalin und Mussolini. Sie mussten zurückgehen in ihr Heimatland. Gott, du hast eine Art, die Dinge zu tun, die wir nicht verstehen können. Du hast sie aus Deutschland herausgetrieben. Sie hatten kein Heim. Alles wurde ihnen genommen. So war es auch in Italien und Russland. Sie wurden in ihr Heimatland zurückgeschickt, damit die Schrift erfüllt würde. Oh, die liebende Hand Gottes, auch wenn es manchmal grässlich aussieht, wenn man sieht, wie die Menschen leiden müssen. Es ist trotzdem die zarte Hand Jehovas, die seine kleinen Kinder leitet. Wir danken dir, Herr. Ich bete jetzt, oh Gott, während ich den Tag sehe, an dem die Denomination die Gläubigen unter Druck setzen. Sie werden exkommuniziert. Sie sagen, sie müssen eingeschriebene Mitglieder sein oder sie seien verloren. Sie dürfen mit einer anderen Gruppe nichts zu tun haben. Es ist nur die zarte Hand Jehovas. Er leitet sie zum Baum des Lebens. Ich bete, oh Gott, dass jeder Einzelne, ich weiß, dass sie wollen, denn es ist dein Wort und es kann nicht fehlgehen. Und mögen wir zum Baum des Lebens geleitet werden, damit wir Besitzer des ewigen Lebens sein werden. Mögen wir die Hand Gottes sehen und mit den Augen des Glaubens hinter diese Schatten dringen, durch welche wir heute gehen, um das verheißene Land zu sehen, das gerade dahinter liegt. Segne dein Wort heute Morgen, diese Schriftstellen und die Notizen, die ich hier niedergeschrieben habe. Möge jetzt der Heilige Geist kommen, während ich mich zur Beschneidung der Zunge, der Gedanken und des Gemütes weihe. Die Gemeinde weiht ihre Ohren des Verständnisses und ihre Herzen. Wir alle weihen uns dir, damit du durch dein Wort zu uns sprechen kannst. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Im Namen des Wortes, Jesus Christus, bitten wir. Amen. Öffnet jetzt eure Bibel im 2. Mose, dem 3. Kapitel von Vers 1 bis 12. Hört gut zu, während wir lesen. 2. Mose 3, 1 bis 12. Moses aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinten in die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er sich umsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch ward nicht verzehrt. Da sprach Moses, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach, Moses, Moses. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, komm nicht näher herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verdeckte Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten angesehen und habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie treiben. Ja, Ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgefahren, dass ich sie errette von der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hephiter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrückung gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Habt ihr es beachtet? Ich bin heruntergekommen, aber ich sende dich. Gott geht in der Gestalt eines Mannes. Gehe. Ich möchte den 10. Vers noch einmal lesen. So gehe nun hin. Ich will dich zu dem Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führe? Er sprach, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Ich habe es vorher nicht bemerkt, aber ich fühle, dass ich heute Morgen durch den Geist tief inspiriert bin. Ich habe dieses gerade jetzt beachtet. Gott sendet seinen Diener dorthin zurück, wo er weggelaufen ist. Er gab ihm das Zeichen eines Berges. Ich hatte dies vorher nie beachtet. Dies wird für euch ein ewiges Zeichen sein. Seht ihr? Wir werden jetzt heute Morgen über folgendes Thema sprechen. Der zweite Auszug von Gottes Volk oder das Herausrufen von Gottes Volk. Exodus bedeutet herausbringen, herausrufen, weggenommen werden. Ich möchte das Wort gebrauchen als Thema über den zweiten Auszug von Gottes Volk. Sie hatten tatsächlich viele Auszüge, aber ich spreche über jene Zeit, in der Gott einen Auszug herausrief. Eine Trennung von dem, in dem sie im entsprechenden Augenblick waren. Hier ist Gott im Begriff, sein versprochenes göttliches Wort zu erfüllen, welches er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Hunderte von Jahren waren vergangen, aber Gott hatte sein Versprechen niemals vergessen. Im entsprechenden Zeitabschnitt zur rechten Zeit erfüllt Gott immer seine Verheißung. Darum könnt ihr sicher auf dem ruhen, was Gott in dieser Bibel versprochen hat. Er wird es tun. Es ist nicht notwendig, dass man versucht, anders zu denken, um dann zu sagen, nun, vielleicht war der Prophet falsch oder das kann in dieser Zeit nicht geschehen. Es hat auch damals unmöglich ausgesehen, unmöglicher, als es jetzt aussieht. Aber Gott tat es trotzdem, da er versprochen hatte, es zu tun. Schaut, wie einfach er es getan hat. Ich bin hinuntergekommen, ich habe den Schrei gehört, ich erinnere mich an mein Versprechen und ich sende dich. Du wirst es tun und ich werde mit dir sein. Ich werde gewiss mit dir sein. Meine niemals fehlende Gegenwart wird immer mit dir sein, wo du auch hingehst. Fürchte dich nicht. Ich bin hinuntergekommen, um zu befreien. Ich bin sicher, dass jemand mit geistigem Verständnis dieses erfasst. Ich werde dich senden, um mein Volk herauszurufen. Rufe sie heraus, ich werde mit dir sein. Wie können wir ruhen? Wie kann der Glaube jene Hoffnung ergreifen? Gott wird es tun. Er hat es versprochen. Wie die Umstände auch sein mögen, was auch gesagt wird, Gott wird es auf jeden Fall tun, denn er hat es versprochen. Und er tut es auf so eine einfache Art, dass es am Verständnis des kultivierten Gemütes, welches darüber zu argumentieren versucht, vorbeigeht. Wie wäre denn das möglich? Ich möchte damit nicht sagen, dass ein Mann mit einem guten, starken Gedächtnis, mit einer guten Ausbildung es nicht verstehen könnte. Dieses alles ist wunderbar und in Ordnung, wenn er damit nicht argumentiert, sondern wenn er mit seiner Bildung Gott glaubt. Ihr müsst zur Einfachheit bekehrt werden, zum Hören dessen, was Gott zu sagen hat und es dann glauben. Dann wird euch eure Bildung dabei helfen. Aber wenn jemand versucht zu argumentieren, dass es nicht möglich sei, dann wird er fortwährend weggetrieben, weg von Gott. Wenn er versucht, auf sein eigenes Verständnis zu hören, wenn ihr etwas nicht versteht, was die Bibel sagt, dann lasst es stehen. Amen. Lasst es einfach so sein. Nun, während ich mich auf diese Schriftstelle beziehe, könnt ihr sie euch notieren, aber ich möchte, vielleicht möchtet ihr nachlesen, aber ich habe so viele Stellen hier. Bevor wir herausfinden können, was dieser Auszug bedeutet, werde ich den damaligen Auszug mit dem heutigen Auszug vergleichen. Passt auf, ob es nicht genau parallel verläuft. Einer dieser Auszüge war im Natürlichen genau dieselben Dinge, die er im Natürlichen tat, geschehen jetzt im Geistigen, der geistige Exodus. Es ist wunderbar, das Wort Gottes zu betrachten. Wie kann jemand sagen, es sei nicht inspiriert? Ihr wisst, dass dieses vor 2800 Jahren geschehen ist, wie er es versprach und wie er es dann auch ausgeführt hat. Als ein Beispiel hat er es damals dargelegt, wie er auch den Schatten von etwas gezeigt hat, um auf die Form dahinter hinzuweisen, auf das Positiv. Ich möchte darüber heute Abend weiterfahren, über den Mond und die Sonne, so der Herr will. Aber zuerst müssen wir zum Anfang, Genesis, zurückschauen, um zu sehen, warum sie dort in Ägypten waren. Warum sollte Gottes Volk aus dem Lande gebracht werden? Nach all diesem versprach Gott ihnen genau den Ort, wo er am Anfang mit Abraham, Isaak und Jakob gewesen war, in Palästina. Gott gab ihnen das Land und sagte, das ist es. Warum sollten die Leute dann nicht an dem Ort sein, den Gott für sie vorgesehen hatte? Auch heute ist das eine Frage. Gott gab uns Pfingsten, er gab uns die Apostelgeschichte, er gab uns den Heiligen Geist, der uns führen und leiten sollte. Er hat uns ein Land gegeben und warum sind wir nicht darin? Nun, weshalb ist die Gemeinde nicht dort? Warum lebt die große christliche Gemeinde nicht so wie in einer Apostelgeschichte und bringt dieselben Dinge hervor? Dafür muss eine Ursache vorhanden sein. Wir alle wissen, dass wir auseinandergerissen sind, dass wir in einer schrecklichen Verfassung sind. Und den schlimmsten Zustand, den die Christenheit je hatte, den hat sie in den heutigen Tagen. Und wir stehen am Rande eines großen fürchterlichen Gerichtes, welches über die Gemeinde kommt. Und bevor dieses Gericht geschehen kann, ruft Gott zum Auszug, genauso wie er es damals tat. Die Sünden der Amoriter haben sich aufgetürmt. Er ruft jetzt auf zu einem geistigen Auszug. Wir wollen jetzt für einen Augenblick zurückschauen, um den Typ darauf zu finden. Sie sind nach Ägypten hinuntergegangen, da sie gegen ihren Bruder eifersüchtig gewesen waren. Darum war Israel zu jener Zeit in Ägypten weg von ihrem Land. Denkt daran, Gottes Verheißungen für sie galten nur, solange sie in ihrem Land waren. Könnt ihr jetzt sehen, worüber wir vor einigen Momenten sprachen während des Gebetes? Weshalb musste Gott das Herz des Pharaos verhärten, um sie ins verheißene Land zu bringen, damit er sie dort segnen konnte und der Messias hervorkommen konnte? Wie konnte er Hitlers Herz gegen die Juden verhärten, obschon dieser selbst ein Halbjude war? Wie konnte er das mit Stalin und mit Mussolini tun? Seht, wenn die Menschen nicht inspiriert sind in einem Land, dann muss Gott jene Dinge benutzen, durch welche sie leben, oft auch die Gesetze eines Landes, damit seine Verheißungen hervorkommen können. Aus diesem Grund musste er die Herzen dieser Diktatoren verhärten, damit die Juden in ihr verheißenes Land zurückeilten. Es musste auf diese Art geschehen. Wir sehen, als sie hinuntergingen, Josef, wir kennen die Geschichte, ihr könnt sie im ersten Buch Moses selbst nachlesen, denn ich habe heute etwas spät begonnen mit dieser langen Sonntagsschullektion. Ich versuche mich jetzt zu beeilen. Lest die Geschichte von Josef, wenn ihr Gelegenheit habt. Er wurde später geboren als seine Brüder, kurz vor dem letzten. Das geistige Auge wird dieses jetzt festhalten. Er war nicht das letzte Kind, Benjamin war es. Aber beachtet, dass sie ihn exkommunizierten, ausstießen. Josef und Benjamin waren Blutsbrüder. Nur diese zwei waren Brüder. Niemals wurde Benjamin anerkannt, erst als er Josef traf und über allen anderen. Benjamin bekam von allem, was Josef austeilte, den doppelten Anteil. Beachtet, seine Brüder brachten ihn weg, weil er geistlich war. Er war ein großer Mann, wenn er auch der bescheidenste der Gruppe war. Der letzte der Gruppe und sie hassten ihn grundlos. Sie hätten ihn nicht hassen sollen, sie hätten ihn respektieren sollen. Warum haben sie ihn gehasst? Weil er ein Bruder war? Nicht genau darum. Sie hassten ihn, weil sich Gott mit ihm mehr befasste als mit allen anderen. Er gab ihm ein geistiges Verständnis. Er konnte Träume perfekt auslegen. Er konnte Dinge voraussagen, die genau eintrafen. Nichts ging daneben. Er sah im Traum dieses Gabenbündel, das sich vor seiner Gabe verneigte. Darauf ärgerten sich seine Brüder über ihn. Ich nehme an, sie sagten, du kleiner Frömmler, oder mit anderen Worten, sollen wir uns eines Tages vor dir verneigen? Aber auf diese Weise geschah es eines Tages. Wie sollen sich diese großen, mächtigen Riesen vor diesem kleinen, unbedeutenden Kerl dort verneigen? Sie taten es tatsächlich und flehten um Gnade. Aber er kam noch nicht in Kraft, seht ihr es? Er war damals erst in der Gestalt eines Kindes. Und dann finden wir heraus, dass Josef von seinen Brüdern den Denominationen weggebracht wurde. Sie stellten ihn auf sich selbst, alle seine Brüder im Land. Dann kam darauf solch eine große Sache. Wir erkennen, solange Israel an seinem Wohnort lebte und wartete. Nun, das ist eine gute Sache, am richtigen Standort zu sein. Dieses ist in Ordnung, aber sie verloren den Geist. Die heutigen Fundamentalisten kennen den Standort und was sie sind durch eine intellektuelle Konzeption der Bibel, aber sie haben den Geist nicht. Sie haben Josef abgelehnt. Sie haben ihn hinausgetan. Sie wollten damit nichts zu tun haben, mit diesem Haufen von heiligen Rollern. Damit möchten wir nichts zu tun haben. Sie haben ihn hinausgestoßen. Exkommuniziert der Übersetzer. Sie haben ihn der Welt verkauft. Sie warfen ihn aus ihrer Gemeinschaft heraus. Nun, indem sie dieses taten, wurden sie von ihrem Platz weggenommen und wurden nach Ägypten gebracht. Die Geschichte dieser eifersüchtigen Brüder ist gewiss ein gewaltiger Vergleich mit der geistigen Situation heute. Wir alle können dieses sehen. Es ist reine Eifersucht. Nein, nicht eine reine, eine alte, schmutzige, gemeine Eifersucht. In der Eifersucht gibt es nichts Reines. Es ist nichts als eine schmutzige Eifersucht. Wenn Sie sehen, wie sich dieselbe Bibel und derselbe Gott selbst bestätigt, dann reißen Sie es nieder. Es ist reine oder, wie ich sagte, schmutzige Eifersucht. Sie sehen, wie Gott die Kranken heilt, wie er die Toten lebendig macht. Es ist derselbe Gott, der in den Tagen der Apostel lebte. Dasselbe Evangelium, das jene geschrieben haben für diese geistige Reise. Es ist derselbe Gott, der dieselben Dinge tut, bis dort nichts anderes mehr ist als Eifersucht. Sie haben ihn exkommuniziert. Wir möchten das nicht unter unseren Leuten. Sie brachten sie weg. Sie dachten, die Brüder, der Übersetzer, dass sie für einen solchen Mann niemals Verwendung haben würden. Weshalb sollten sie ihn dann nicht sofort wegbringen? Genau dieselbe Sache geschieht heute. Sie denken so, weil ihre Gemeinden intellektuell geworden sind. Unsere Leute sind am besten angezogen. Wir sind die größte Organisation, haben die meisten gut ausgebildeten Prediger. Wir benötigen den Heiligen Geist nicht in der Weise, wie es damals war. Sie benötigen nichts, aber ihre Handlungen sprechen lauter als Worte. Sie haben ihre Seminare, ihr Gedächtnis, sie kommen zusammen, diskutieren die Dinge. Durch ihr eigenes intellektuelles Verständnis können sie die Gemeinde besser in Ordnung halten, als der Heilige Geist es tun könnte. Darum brauchen sie ihn also nicht mehr. Es ist etwas, das wir heute nicht mehr benötigen. Diese Zeiten sind doch vorbei. Nun, ist es denn nicht genau so? Wir brauchen den Heiligen Geist nicht, um Krankheiten zu heilen. Wir haben Ärzte. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht, um in Zungen zu sprechen. Wir sind doch alles intelligente Leute. Wenn ihr dieses tut, nehmt ihr es weg von der Lebenslinie, von dem, was es zusammenhält. Damals sagte Jesus zu jenen Juden, habt ihr nicht gelesen, dass jener Stein, der verworfen wurde, der Haupteckstein ist, auf dem das ganze Gebäude aufgebaut ist? Könnt ihr jetzt sehen, was ich meine? Ich bin sicher, dass ihr es erfassen könnt. Das ist der Grund. Sie dachten, sie würden ihn nie benötigen. Wir brauchen niemanden, der in Zungen spricht. Wir brauchen niemanden, der Zungen auslegt. Wir brauchen keine alttestamentlichen Propheten, die uns durch den Heiligen Geist zur Ordnung bringen. Wir verstehen es. Seht, sie haben ein von Menschen gemachtes System angenommen anstelle des Heiligen Geistes. Aus diesem Grunde können jene, die auserwählt sind, nicht mitgehen, jene, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Sie haben ein geistiges Gemüt, darum können sie nicht mitgehen. Sie können es nicht aushalten, auch wenn der Vater oder die Mutter in irgendeiner Gemeinde oder Kirche gewesen ist. Das hat nichts zu bedeuten. Oh nein, sie können es kaum richtig erklären, aber ihre Handlungen beweisen es. Hier ist das Wort, und der Heilige Geist beweist unter denen, die er zusammenbringt, dass er immer noch die Kranken heilt, die Toten lebendig macht. in Zungen spricht und Teufel heraustreibt. Es hängt also davon ab, was im Innern einer Person ist. Frau Argenbright, die dort drüben ist, sie dachte eines Tages über diese Dinge nach, als sie dort am Wegrand saß und etwas Gras auszupfte beim Rasenmähen. Ich ging auf der anderen Seite an ihr vorbei und sie wusste es nicht. Ich ließ sie weitermachen und beobachtete nur. Beachtet den Heiligen Geist und seine große Arbeit. Die Gemeinde denkt, sie benötigt den Heiligen Geist nicht. Die Gemeinden werden dir das erzählen. Und die Leute können aufstehen und solch eine intellektuelle Rede halten, dass ihr es fast glaubt. Aber hier wollen wir eine Minute einhalten. Sagte nicht Jesus, dass es so nah beieinander sein würde, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre? Ihre intellektuellen Reden werden so glatt und schmeichlerisch sein, sie werden die Menschen verführen. Es ist ein Evangelium, das von Menschen gebracht wird. Sie bringen das Wort in einer Weise, wie es fast jeder intelligente Mensch tun könnte, wenn man auf den Intellekt vertraut. Sie verdammen den Heiligen Geist und gehen den Weg der Menschen. Wir können das sehen. Genau in derselben Art dachten sie über Josef. Sie stießen ihn weg. Und dann dort unten in Ägypten, oh, wenn wir darüber nachdenken, ich könnte Stunden damit verbringen, ich könnte hier 3 Jahre stehen, Tag und Nacht, ohne dieses Thema je zu verlassen und immer noch die tiefsten Geheimnisse des Heiligen Geistes finden. Das geistige Auge kann nach Ägypten hinuntersehen, wie dort die Verfolgung beginnt, wie Josef hinweggenommen wurde, damit die Verfolgung hervorkommen konnte. Und es kann Gott sehen, mit seinem Rat in dem Rat, wie alles darum herum sich vollkommen bewegt. Es sieht, wie Potiphar den Josef verstieß, wie diese Lüge erzählt wurde. Es sieht, wie Josef ins Gefängnis kommt, sein Bart wuchs, er war von seinen Brüdern exkommuniziert, aber plötzlich kommt Gott herein. Wie können wir doch sehen, wie sich dieses Rad in dem Rade bewegt? Gottes großer Plan bewegt alle Dinge auf diesem großen Auszug hin. Hinein in jene Zeit, wo er alle Menschen wieder in ihr Land zurückruft. Zurück an jenen Ort, an jene Stelle, wo er sie segnen kann. Dort kann er ihnen jenen einen geben, jenen einen, den er versprochen hat, unter sie zu bringen. Sie mussten in ihrem Land sein. Denkt daran, sie mussten aus dem Land herauskommen, in dem sie waren, und mussten in das Land der Verheißung gehen, bevor ihr versprochener Messias überhaupt kommen konnte. Und die Gemeinde muss dasselbe tun. Geht heraus aus dieser ablehnenden Gruppe hinein in die Verheißung, bevor der Messias sich vor euch kundtun kann. Seht ihr es? Das Leben des Messias, hervorgebracht, macht eine Gemeinde bereit, eine Braut. Wenn eine Frau einen Mann heiratet und mit ihm nicht übereinstimmt, dann ist fortwährend eine Art von Streit. Aber wenn ein Mann und seine Frau, seine Freundin, seine Verlobte, wenn sie in perfekter Harmonie sind, wie eine Seele und ein Geist, denn sie werden ein Fleisch sein, wenn die Gemeinde in solche Harmonie mit Gott kommen kann, bis die Manifestation des Bräutigams in der Braut hervorkommt, denn sie werden eins sein. Oh, welch große Lektion! Wenn das geistige Gemüt dieses aufnimmt, kann es den Typ und den Gegentyp sehen und kann es als eines erkennen. Wir könnten Stunden damit verbringen, beobachtet, was passiert. Nun, warum haben wir all diese Jahre gewartet seit diesem Zeitabschnitt? Ihr wisst, dass die Bibel sagt, dass sie in die Wüste flohen und dort wurden sie auch immer wieder mit Nahrung versorgt. Warum musste dieses geschehen? Dass wir, seht, es ist immer Gottes Rat im Rat. Warum hat Gott dieses nicht schon früher getan, als die Menschen sich hinsetzten und versuchten, die Zeit herauszufinden? Wie der Richter Rutherford und viele andere. Sie sagten, Jesus werde um 1914 kommen, Mutter Shifton und auch andere schon früher und so weiter. Immer wieder haben sie versucht, die Schrift zu deuten. Seht, sie haben es nur durcheinander gebracht. Es ist verborgen, es ist tatsächlich verborgen. Und wie könnte sich die Schrift selbst widersprechen, wenn Jesus selbst sagt, niemand kennt die Minute oder die Stunde. Seht, sie nehmen nur einen Teil der Schrift und halten es fest. Ihr müsst alles nehmen. Und wenn Gott darin ist, dann wird er auch bestätigen, dass es die Wahrheit ist. Wie göttliche Heilung. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es nicht die Wahrheit. Und Gott wird damit nichts zu tun haben. Aber wenn er zeigt, dass es die Wahrheit ist, dann ist es die Wahrheit. Jesus, Gott sagte, wenn einer unter euch ein Prophet oder geistlich ist, dann werde ich zu ihm sprechen. Und wenn das eintrifft, was er spricht, dann solltet ihr auf ihn hören. Das ist es. Aber wenn seine Prophetie falsch ist, denn Gott kann nicht falsch sein. Er ist unendlich, unfehlbar, allgegenwärtig. Er kann sich nicht irren. Wenn also der Mann spricht, dann kommt es zum Vorschein. Wenn er seine eigenen Worte gesprochen hat, dann wird es daneben gehen. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann kann es nicht fehlgehen, denn es ist Gott, der es spricht. Dann kommt seine Inspiration von Gott und sie muss richtig sein. Dies ist die Art und Weise, wie Gott sagte, dass er sprechen werde. In dieser Weise steht es in der Bibel im Alten Testament. Er sagte, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten sprechen, dann haben sie kein Leben in sich. Kein Leben in sich, so ist es. Sie müssen in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten sprechen. Und wenn es Prophetie oder etwas anderes ist, dann muss es in Übereinstimmung mit dem Wort sein. Wenn es nicht übereinstimmt, dann ist es falsch. Nun, wir sehen, dass alles geschehen ist, weil die Methodisten, die Lutheraner, die Baptisten, die Kampeliten und alle anderen Gruppen, sie hatten große Erweckungen. Die Nazarener, Heiligkeitspilger und die Pfingstler, sie hatten alle große Erweckungen, aber der große Exodus war noch nicht gekommen. Warum? Gott hatte zu Abraham gesagt, dass er ihm das Land zuteil werden lasse, aber die Schlechtigkeit der Amoriter hatte noch nicht das volle Maß erreicht. Gott hat geduldig gewartet. Jene, die versuchen, etwas herauszufinden, sehen, dass die Schrift mit einigen Dingen übereinstimmt. Sie beziehen sich dann auf etwas und sagen, dieses ist der Tag, die Zeit ist da. Aber sie verstehen nicht, dass die Schlechtigkeit der Amoriter noch nicht das volle Maß erreicht hat. 400 Jahre sollten sie dort in Ägypten bleiben und dann herausgebracht werden. Aber tatsächlich blieben sie 440 Jahre dort. Denn sie hatten den Propheten zurückgewiesen. Sie mussten noch einmal 40 Jahre leiden, dort unten in der Wüste, bevor Gott sie herausführte. Mose blieb dort 40 Jahre in der Wüste, bevor er zurückging, um sie zu befreien. 40 Jahre mehr gingen vorbei über die Zeit hinaus, weil sie die Botschaft abgelehnt hatten. Nun, 40 Jahre in Gottes Zeitrechnung sind 1,5 Minuten in unserer Zeitrechnung. So groß ist der Unterschied. 1,000 Jahre sind nur ein Tag. Seht, es würde kaum eine Minute ausmachen. Beachtet das. Nun, es wird jetzt spät. Warum? Gott hat lange gelitten, gewartet, beobachtet. Er ließ die Lutheraner in eine Erweckung kommen. Ließ die Methodisten in eine Erweckung kommen. Dann organisierten sie. Er ließ John Smith mit den Baptisten eine große Erweckung haben. Dann organisierten sie. Er ließ die Pfingster hervorkommen mit der Wiedererstattung der Gaben, sie organisierten. Wenn die Schlechtigkeit das Gefäß bis zum Rande füllt, dann ist Gott müde. Dann kommt ein Auszug und wir sehen es. Die Menschen können selbst den Strom der Zeit zurückschauen, dann können sie sehen, dass die Sache verflucht ist. Sie nehmen wieder einen Stab und ein schönes babylonisches Kleid. Dies bringt den Fluch unter die Leute, wenn sie versuchen, ihre eigenen Gedanken über die Dinge hineinzubringen. Wir müssen bei diesem Wort bleiben. Das sind die Verordnungen Gottes. Es soll nichts berührt werden in dieser Stadt, dieser verfluchten Stadt. Berührt es nicht, lasst es stehen. Achan dachte, er könnte diesen goldenen Stab mitnehmen und dann ganz unauffällig weiterleben wie die andere Welt mit seinen babylonischen Kleidern. O seht die Achans in den Lagern. Aber die Sache ist verflucht. Sie ist andauernd verflucht. Es war schon verflucht seit dem Konzil von Nicäa Rom. Es war immer verflucht seit damals. Aber Gott musste die Schlechtigkeit zum Ende kommen lassen, bis die Zeit der Amoriter erfüllt war. Jedermann, der mit geistigem Verständnis erfüllt ist, denkt daran, ich betone, geistiges Verständnis kann sehen, dass die Schlechtigkeit dieser Nation aufgefüllt ist. Sie ist organisiert und reorganisiert, wiederorganisiert und organisiert. Jetzt ist sie vereinigt und sie verbindet sich mit etwas anderem. Die Schlechtigkeit ist aufgefüllt. Die Zeit für den Auszug ist gekommen. Es ist Zeit, um herauszurufen für das verheißene Land. Es ist nicht die Verheißung, nur in ein anderes Land zu gehen, sondern heim ins 1,000-jährige Reich. Es ist die Zeit, um herauszurufen. Die Ungerechtigkeit dieser Nation, ich werde heute Abend noch einmal darüber sprechen, so der Herr will. Das Maß ist voll. Sie ist schmutzig. Ich möchte sagen, Bruder Branham, du meinst die Nation, in der du lebst? Ja, mein Herr, ganz gewiss. Ihr sagt, als Bürger der Vereinigten Staaten solltest du das nicht sagen. Dann hätte Elia auch nicht den Fluch über Israel aussprechen sollen, da er damals ein Israelite war. Und alle anderen Propheten hätten jene Nation nicht verfluchen sollen, in welcher sie lebten. Aber sie haben nicht ihre eigenen Gedanken ausgesprochen, sondern das Wort des Herrn. Es hängt davon ab, woher ihr eure Inspiration bekommt. Es hängt davon ab, wie sie kommt. Wenn es im Gegensatz zum Wort ist, dann lasst es liegen. Sagt nicht die Bibel in Offenbarung 13. Hier erscheint unsere Nation. Diese Nation hat die Zahl 13, die Nation der Frau. In der Bibel ist sie eine Frau. Frauen sind auf unseren Münzen. Es ist die Nation einer Frau. Dort, wo der Zerfall der Frauen beginnt, dort fängt es an und dort endet es. Der Zerfall begann in Eden durch den Unglauben an Gottes Wort. Und jetzt ist die Sache ausgebrütet. Frauenprediger und alle diese Dinge. Der Schmutz der Welt kommt direkt aus Hollywood. Es ist die schlimmste Nation der Welt. Hier sind mehr Scheidungen als in allen anderen Teilen der Erde zusammen. Warum? Ihr werdet es eines Tages herausfinden, wenn der Herr es will. Ihr werdet sehen, warum diese verfluchte Sache. Ihr könnt die Blindheit in diesen Scheidungen sehen. Satan hat den Menschen die Augen verschlossen. Wir sind in einer schrecklichen Stunde. Das Ende ist beinahe in Sicht, so glaube ich. Sie sind verfault, verdorben bis in die Knochen. Sie, unsere Nation, erscheint in Offenbarung 13, Nummer 13. Denkt daran, sie kam hervor wie ein Lamm, Freiheit des Glaubens. Doch dann bekam sie Kraft vom Tier, ein Bild wie ein Tier. Und er sprach mit aller Autorität und tat dieselben verdorbenen Dinge, wie das Tier vor ihm getan hat. Sagt mir nur, dass das nicht die Prophetie über diese Nation ist. Der amoritische Zustand ist jetzt ungefähr reif geworden und sie sind ganz darin verstrickt. Sogar unser neuer Papst sieht die Hauptaufgabe darin, seine Brüder zu vereinigen. Und für das natürliche Auge ist das die Sache, die getan werden muss. Aber in den Augen Gottes ist es im Gegensatz zum Heiligen Geist. Wir können diese Dinge nicht miteinander vermischen und jede Gemeinde wird in diese Vereinigung hineingerufen werden. Geht aus dieser Sache heraus, so schnell wie ihr nur könnt. Ihr werdet sonst das Mahlzeichen des Tieres annehmen, ohne zu wissen, was ihr tut. Geht heraus. Ich hoffe, dass es der geistige Sinn fassen kann. Ich bin sicher, ihr versteht es. Aber wie steht es um jene, die draußen sind? Ihr könnt so oder so nicht in jedes Land gehen. Ihr könnt aber die Tonbänder senden. Gott wird einen Weg haben, um jene Menschen draußen zu erreichen, dort, wo der Same gesät ist. Das stimmt. Sobald das Licht den Samen trifft, ist es geschehen. Es beginnt zu leben. Wie jene Frau am Brunnen. Sie sagte, hier ist es. Sie rief es aus. Geht heraus aus jener Sache. Es ist verflucht. Verflucht. Zeigt mir nur, wo jemals eine gefallen und dann wieder aufgestanden ist. Zeigt mir, wo eine hinaufgestiegen ist, die dann nicht gefallen wäre. Darum könnt ihr sehen, dass die Sache falsch ist. So hatte also die Schlechtigkeit der Amoriter noch nicht das volle Maß erreicht. Darum mussten sie noch etwas bleiben und auf den Auszug warten. Aber wenn die Schlechtigkeit der Amoriter das volle Maß erreicht hat, dann kommt ein geistiger oder ein natürlicher Exodus, Auszug der Übersetzer, um die Menschen in das natürliche Land zu führen, wo die natürlichen Amoriter einst gelebt hatten. Sie hatten es ihr Land genannt. Und die Schlechtigkeit der amoritischen Denomination, welche sich so lange die Gemeinde genannt hatte, wenn ihre Schlechtigkeit vollendet ist, dann wird ein Auszug kommen, wo Gott zeigen wird, wer was ist. Dann wird die Gemeinde, die Braut Jesu Christi, herausgerufen in das Land, welches versprochen ist, an jenem Ort, wo es heißt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ihr braucht nicht dorthin zu gehen, um zu kämpfen, wie sie es taten. Es ist schon bereitet. Wenn dieser irdische Tempel vergangen ist, haben wir einen, der bereits auf uns wartet. Dort, wo ich bin, werdet auch ihr sein. Der große Exodus liegt vor uns. Beobachtet, wie Gott jenen Auszug durchführte und welche Vorbereitungen er traf. Studiert es eine Minute und schaut dann in unsere Zeit. Seht, vor diesem Auszug kam ein Pharao empor, der Josef nicht kannte. Ein Pharao, der Josef nicht kannte. Was hat Josef dargestellt? Die geistige Seite dieses Auszuges. Er ist im Kommen, wir sind frei. Das Weib wurde eine gewisse Zeit gepflegt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber schlussendlich kam ein Pharao hervor, ein Diktator, der keine Freiheit der Religionen kannte. Er vereinigte sie miteinander, lass es mit dir nicht geschehen, es wird eine Zeit kommen, in der ein Pharao sein wird. Das muss zuerst kommen und die Organisationen haben ein süßes Leben gehabt. Sie haben als eingepfropfte Zweige im wirklichen Weinstock der Christenheit gelebt. Sie tragen aber immer noch ihre eigenen Früchte. Die Frauen sind halb bekleidet, die Männer intellektuell und verleugnen die Kraft des Geistes, aber sie leben im Namen der christlichen Gemeinde. Es ist eine eingepfropfte Rebe, aber der Weingärtner kommt jetzt, um diese Rebe zu beschneiden, wie er es angekündigt hat. Und alle, die die Frucht nicht haben, werden abgehauen und ins Feuer geworfen und verbrennen. Es ist eine schreckliche Sache, dieses zu sagen, aber die Wahrheit scheint manchmal schrecklich zu sein. Es zeigt euch nur, wie Gott seine Kinder durch die tiefen Wasser, den schmutzigen Sand und all diese Dinge hindurchbringt. Er tut es in dieser Weise. Denkt daran, der Krug muss in Scherben zerbrochen werden, in ganz kleine Stücke und muss dann wieder eingemahlen werden. Darauf wird wieder von unten begonnen werden. Es schaut schrecklich aus, wenn es zerstört wird, aber es muss so gemacht werden, um den Topf oder die Vase oder was es auch sei, wiederherzustellen. Dort kam ein Pharao hervor, welcher Josef nicht kannte. Und dies war der Anfang vom Anfang. Dies war der Anfang des Auszuges. Und als sich diese Sache zu bilden begann in der Form einer politischen Kraft, als es sich zu formen begann, da begann Gott, sich bereit zu machen. Die Schlechtigkeit der Amoriter hatte das volle Maß erreicht. Die Zeit, die er dem Abraham angekündigt hatte, war erfüllt. Die Zeit der Befreiung war in Sicht. Gott erlaubte, dass ein Pharao hervorkommen konnte, der Josef nicht kannte. Ramses wurde geboren. Unmittelbar nach Seti kam Ramses und Ramses war derjenige, welcher die Segnungen Josefs nicht kannte. Er kannte die geistige Seite nicht, er war nur ein politisches Genie. Er konnte Äthiopien und die restlichen Länder unter die militärische Macht bringen und das war das Einzige, was er kannte. Militärische Macht. Und ich glaube, wenn irgendein Mensch geistlich ist, dann sollte er sehen können, was heute im Begriff ist zu geschehen. Wir haben einen Pharao erhalten, der die Freiheit der Religionen nicht kennt. Als unser Präsident Kennedy, der Übersetzer, sein Amt übernahm, wollte er nicht schwören, dass er an die Freiheit der Religionen glaube. Wie steht es um die Frage, die wir eines Tages besprachen, die Trennung der Rassen, dort unten im Süden? Als dieser Gouverneur von Alabama, ich könnte mit diesem Prediger sprechen, ein Mann wie Martin Luther King. Wie kann dieser Mann ein Führer sein und seine Leute in den Tod führen? Wenn diese Leute Sklaven wären, dann wäre ich dort unten. Ich würde meine Jacke ausziehen, um die Leute frei zu kämpfen. Sie sind jedoch keine Sklaven. Sie sind Bürger dieses Landes. Die Frage über die Schulen, wenn diese Leute ein hartes Herz bekommen haben und diese Dinge nicht verstehen, dann könnt ihr diesen Leuten geistige Dinge nicht beibringen. Es wird dort politische Kraft eingehämmert. Sie sollten akzeptieren, dass sie wiedergeboren werden müssen, dann werden sie die Dinge verstehen. Aber dieser Mann, wenn ich nur mit ihm sprechen könnte, er führt diese kostbaren Menschen im Namen der Religion in eine Todesfalle. Tausendmal tausend werden getötet werden. Sie können nicht, sie sehen nur die natürliche Seite. Zu der Zeit, als jener große Aufstand in Louisiana stattfand, befand ich mich gerade dort unten. Dort stand ein farbiger Prediger auf, ein kostbarer Bruder, und sagte, könnte ich zu Ihnen sprechen? Es ist mein Volk. Und dieser alte Prediger stand also dort und sagte, ich möchte heute Morgen etwas sagen. Ich habe mich niemals geschämt wegen meiner Hautfarbe. Mein Schöpfer hat mich so gemacht, wie ich bin. Er möchte, dass ihr so bleibt. Er möchte, dass jeder so bleibt. Er hat weiße und blaue Blumen gemacht. Blumen aller Farben. Bringt sie nicht durcheinander, kreuzt sie nicht. Ihr geht gegen die Natur. Er sagte, bis zum heutigen Morgen habe ich mich niemals geschämt wegen meiner Farbe. Wenn ich jedoch sehe, wie meine Leute aufstehen und diese Dinge tun, die sie jetzt tun, dann schäme ich mich für sie. Ich dachte, Gott segne diesen Mann. Er sagte, ihr werdet nur Probleme verursachen. Schaut doch auf eure Schulen, die ihr hier habt. Wenn wir jetzt keine Schulen hätten, sagte er, dann wäre es etwas anderes. Aber wer hat denn hier in Louisiana die besten Schulen? Er sagte, betrachten wir doch einmal unsere Stadt Shreveport. Dort drüben ist eine Schule für die Weißen. Das ist die alte Schule. Sie haben eine andere Schule aufgebaut. Sie hatten kein einziges Werkzeug, keine Spiele für die Kinder. Wir haben einen ganzen Hof voll. Und außerdem haben sie uns hier ein großes Marmorschwimmbad für unsere Kinder gebaut. Auch haben wir die besten Lehrer, die man bekommen kann. Er sagte, warum möchtet ihr zu ihnen hinübergehen, wenn wir hier etwas Besseres erhalten haben? Was ist los mit euch? Und jene Leute dort machten nur Ah, und ihre Stimmen erstarben. Da habt ihr es, falsche Inspiration. Die Leute sind Sklaven gewesen. Sie sind meine Brüder und Schwestern. Wenn sie jetzt Sklaven wären, dann würde ich sagen, lasst uns mit ihnen die Straße hinuntergehen und gegen diese Sache protestieren. Sie sind keine Sklaven. Sie sind Bürger mit denselben Rechten, die jeder andere hat. Dies ist nur eine große Inspiration aus der Hölle, damit eine Million von ihnen getötet wird. Sie wollen eine Revolution beginnen. Das ist gewiss. Es ist nicht in Ordnung. Männer und Frauen haben ihre eigenen Rechte. Unsere farbigen Brüder, die Japaner und die Gelben, weiß oder schwarz, was immer sie auch sind, Gott macht keinen Unterschied wegen der Farbe. Wir kommen alle von einem Mann her, von Adam. Aber wenn uns Gott getrennt hat und uns verschiedene Farben gegeben hat, dann lasst uns so verbleiben. Wenn ich ein gelber Mann wäre, dann möchte ich ein Japaner oder ein Chinese sein. Wenn ich ein farbiger Mann wäre, dann möchte ich auch so bleiben, wie Gott mich gemacht hat. Offensichtlich haben die Schwarzen einige Dinge, die die Weißen nicht haben. Sie brauchen sich nicht so zu beunruhigen. Sie sind geistiger. Sie haben tausend Dinge an sich, die die weißen Menschen nicht einmal annähernd haben. Gott hat sie so gemacht. Wer könnte je singen wie ein schwarzer Chor? Wo könntet ihr solche Stimmen finden? Ich habe gesehen, wie sie von den hintersten Landesteilen kamen. Sie wussten nicht einmal, was links und rechts ist. Sie kamen aus 30 oder 40 verschiedenen Stämmen, bildeten einen Chor und sangen, Meister dieses Faches standen dort und sagten, wir können das nicht erlangen. Sie haben jahrelang Chöre trainiert. Der eine singt eine Oktave höher und der andere tiefer, einfach perfekt, auch in anderen Sprachen. Sie haben eine Gabe. Aber seht, dies alles muss geschehen, alles wegen Politikern, die mit euren gefälschten Wahlmaschinen gewählt wurden. Eines Tages stand ein Gouverneur dort, den die Leute für ein Amt gewählt und vereidigt hatten. Folgendes wurde gesagt. Die Frage der Rassentrennung in Übereinstimmung mit der Nation ist folgendermaßen. Jeder Staat kann seine eigenen Ansichten darüber haben. Er kümmerte sich nicht darum und erlas die Verordnung und sagte, die Schule ist für die Trennung. Sie hatten dort eine Schule, aber nur zweifarbige Kinder wollten in jene Schule eintreten, als sie ihre eigene Schule hatten. Aber der Gouverneur stand dort und las die Verordnung. Und nun ist es wieder soweit, dass wir jenen Kerl erhalten haben, einen, der Josef, die Freiheit der Übersetzer, nicht kennt. Mit Hilfe der schwarzen Wahlstimmen wurde er gewählt. Sie wissen nicht, dass es zuerst die Republikanische Partei war, die ihnen die Freiheit brachte. Sie verkaufen ihr Geburtsrecht für solch eine Sache, die sie in eine Todesfalle führt. Es zeigt sich, dass jedes menschengemachte System fallen muss. Das ist genauso. Und Herr Kennedy hat die Nationalgarde aufgeboten und hat diese Leute zurückgebracht zum Stand ihrer eigenen Väter. Sie stehen unter einer Verfassung, welche die Verfassung wieder gebrochen hat. Er sagte, wir wollen nicht kämpfen. Ich hoffe, die Nation bemerkt, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern in einer Militärdiktatur. Ihr kennt den alten Ausspruch, einmal ein südlicher Demokrat, immer ein südlicher Demokrat. Ich weiß es jetzt nicht, aber der Mensch wird aufmerksam genug sein, um für etwas zu erwachen. Lasst diese kostbaren Menschen in Ruhe, tötet sie nicht. Macht es nicht wie jener Bursche, der eines Nachts jenen Bruder mit einem Gewehr in den Rücken schoss. Seine Frau und seine kleinen Kinder waren im Hause. Für mich ist egal, wer es ist, das ist gemein und schäbig. Ja, mein Herr. Über diesen Fall möchte ich einmal urteilen. Er schoss diesen Mann einfach nieder, als er nach Hause kam, als er zu seiner Frau und seinen Kindern zurückkehrte. Er war ein Bürger und hat ein Recht, das zu glauben, was er für richtig findet. Es ist ein guter Mann. Sie haben ein Bild gebracht im Life Magazine, wie dieser kleine Knabe um seinen Vater weinte. Irgendein Abtrünniger schoss ihm in den Rücken aus einem Hinterhalt. So weit kommt ihr, wenn ihr Christus ablehnt. Das stimmt. So weit ist es mit der Nation gekommen. Es ist alles Politik. Es ist solch eine Schande. Aber das haben wir ja gewollt. Wir haben es ja bei dieser Wahl bewiesen. Mein kleiner Sohn sagte zu mir eines Tages, Vater, gehörten die alten Pilgerväter alle zu einer bestimmten Denomination, als sie hierher kamen? Sie hatten große Mäntel an. Ich sagte, nein, sie sind hierher gekommen, weil sie die Freiheit des Glaubens wollten. Aus diesem Grunde sind sie aus allem herausgekommen. Ihr seht, wohin es bis heute gekommen ist. Es zeigt, dass alle diese Königreiche fallen müssen. Um etwas bete ich, dass Bruder Martin Luther King bald aufwachen möge. Er liebt sein Volk, darüber besteht kein Zweifel. Aber wenn er nur sehen könnte, woher die Inspiration kommt. Was würde es nützen, wenn du zur Schule gehen könntest und dafür wäre eine Million Leute gestorben? Könnte man dann mit denselben Gefühlen zur Schule gehen? Nun, wenn es für etwas anderes wäre, für Hunger oder Sklaverei, dann wäre der Mann ein Märtyrer. Wenn er dafür sein Leben hingeben würde, es wäre ein Grund, der es wert wäre. Aber nur, um in eine Schule gehen zu können, das kann ich nicht sehen. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist mit ihm in dieser Sache übereinstimmt. Er bildet so nur einen Haufen Mitläufer, genau wie es Hitler tat, damals in Deutschland. Er hat sie in eine Todesfalle geführt, diese kostbaren Deutschen. Millionen von ihnen liegen dort aufeinander. Dieses ist genau dieselbe Sache. Denkt daran, dies ist auf Tonband. Vielleicht werdet ihr es sehen, nachdem ich gegangen bin. So wird es genau kommen. Jene kostbaren Brüder werden dort wie Fliegen sterben. Wenn sie eine Revolution anfangen und die Weißen und die Schwarzen miteinander kämpfen, dann werden sie wie Fliegen sterben. Und was habt ihr davon, wenn alles vorüber ist? Eine Menge toter Leute. Aber dort kam ein Pharao, welcher Josef nicht kannte. Es ist heute dieselbe Sache. Ein Mann kam hervor, er wurde vereidigt für das Weiße Haus. Er will aber den Schwur nicht geben, dass er an die Freiheit der Religionen glaubt. Was hat dieser neue Papst gesagt? Eines, er hat vier Dinge. Eines davon ist die Vereinigung von Protestanten und Katholiken. Für jeden intelligenten Mann ist es ja auch die Sache, die getan werden sollte. Aber gemäß der Bibel ist es falsch, dieses zu tun. Und die Bibel sagt, dass sie es tun werden. Zu jener Zeit wurde in Ägypten Ramses mächtig. Seine Kraft wuchs. Der natürliche Mann Ramses wuchs. Der natürliche Mann, der Antichrist, wächst jetzt durch Politik. Er ist schon im Weißen Haus angelangt. In der Religion hat er die Menschen schon so eingewickelt, dass sie wirklich darauf hereinfallen. Und die Führer der Denomination, fast alle Gemeinden im Land, sind schon der Vereinigung der Kirchen angeschlossen. Ramses wächst und sie schließen sich alle zusammen. Das wollen sie erreichen. Was wird dadurch bewirkt? Es entsteht eine Macht, ein Tier, so wie es am Anfang war. Dann wird es eine Verfolgung geben für alle, die sich nicht vereinigen wollen. Dann wird es zu spät sein. Ihr habt das Mahlzeichen dann schon angenommen. Sagt nicht, dann werde ich es tun. Es ist besser, wenn ihr es jetzt tut. Ramses wuchs, aber denkt daran, während Ramses in Ägypten an Kraft zunahm, da hatte Gott seinen Moses in der Wüste. Er wuchs auch. Ramses hatte ein politisches System. Gott hatte ein geistiges System mit einem Propheten bereit, um zu den Leuten zu kommen und um mit ihnen zu sprechen. Sie sind beide wieder am Wachsen. Eines Tages wird es zu einem Kräftemessen kommen. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der es zu einem Kräftemessen kommen wird. Die Schrift sagt, das Natürliche ist ein Typ auf das Geistige. Das muss man einfach beachten. Hier ist es. Es ist genau vor euren Augen. Es ist die Wahrheit. Schaut jetzt auf die Gemeinde. Sie wird herausgerufen. Sie bekommt Kraft. Der Heilige Geist kommt herab. Die Geheimnisse Gottes sind geoffenbart und bringen Ordnung. Die rechte Gemeinde, sie ist schon im Weißen Haus. Die Gemeinde sammelt sich. Keine Denomination, aber sie kommt aus den Bindungen der Ungerechtigkeit heraus, weg von den Amoritern. Ein Volk, welches frei ist. Gott hatte Moses in die Schule der Wüste geschickt, obschon er schon prophezeit hatte und es als Wahrheit bestätigt war. Für die Welt war er verborgen, aber er wurde geschult und trainiert dort in der Wüste. Der Feind wird immer mit seinen Vorschlägen für sein System kommen und der Unglaube wird es annehmen. Das Zeichen des Feindes ist intellektuell. Vergesst nicht, dass es nur zwei Kräfte gibt. Es gibt nur zwei Kräfte. Eines ist die geistige Kraft des Heiligen Geistes, die andere ist der Teufel, der durch intellektuelle Kraft wirkt. Durch die intellektuelle Kraft fand er Eingang im Garten Eden. Er brachte Eva dazu, die intellektuelle Erklärung anstelle des Wortes zu glauben. Es ist so einfach, wie es nur sein kann. Sogar Knaben können das begreifen und auf diese Weise ist es immer geschehen. Hier ist es, in Ägypten, heute Morgen. Dort wirkt eine intellektuelle Kraft in Ramses, es bringt die Macht und er kommt empor. Jener, der die Freiheit des Glaubens nicht kennt, der nicht weiß, was Josef getan hat und was die Gemeinde am Anfang tat. Jetzt sehen wir dieselbe Sache. Eine intellektuelle Macht, die durch die Gemeinden geht. Dies bringt ein geschultes Haupt hervor, welches sich nicht um das kümmert, was die Bibel sagt. Sie haben ihr eigenes System erhalten. Nicht das, was die Bibel sagt, zählt, sondern das, was die Kirche sagt. Und die Protestanten gehen auch hinein mit all den kleinen Gruppen. Sie sagen, natürlich steht dieses geschrieben, aber diese Tage sind doch vorbei. Sie haben die Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft. Jede Schriftstelle in der Bibel weist darauf hin. Jetzt seht ihr, warum ich dies auf Band aufnehmen wollte, um es den Leuten zu schicken. Die Stunde ist da, die Wahrheit ist bekannt geworden, der Auszug ist in Sicht. Seht, das Intellektuelle sieht so perfekt aus, es ist vollkommen, aber es ist die vollkommene Inspiration Satans. Und während der ganzen Zeit, während dieser intellektuelle Ramses größer wurde und auf den Thron kam, denkt daran, er wuchs als Bruder von Moses auf. Einer von beiden musste den intellektuellen Standpunkt einnehmen, genau wie Josef und seine Brüder. Was taten sie mit dem kleinen Josef? Sie taten ihn hinaus. Sie taten das Wort hinaus und das Wort ist Gott. Sie exkommunizierten das Wort und nahmen Glaubenssatzungen an. Jetzt sind diese Satzungen eine Macht geworden. Oh Gott, lass die Menschen das sehen. Wie kann ich dieses noch deutlicher sagen? Wie kann ich es noch klarer machen durch die Schrift? Unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dass wir hier angelangt sind. Ihr sagt, ja, ja, wenn der Papst Johannes oder irgendein Bischof sagen würde, könnt ihr sehen, dass Gott einen kleinen, unwissenden Wüstenbewohner nahm? Ihr mögt sagen, wie kann denn alles falsch sein? Gott verhandelt mit Einzelnen und nicht mit Gruppen. Gott verhandelt mit Einzelnen. Das Einzige, was er braucht, ist ein Mann, durch den er wirken kann. Das ist alles, was er braucht, einen Mann. In jedem Zeitalter versucht er, ihn zu bekommen, wenn er nur einen Mann bekommen kann. Er bekam einen Mann in den Tagen von Noah, einen Mann in den Tagen von Elia und einen Mann in den Tagen von Johannes, dem Täufer. Nur ein Mann, das ist alles, was er braucht. In den Tagen der Richter versuchte er, einen Mann zu bekommen, Simson. Er gab ihm eine große Kraft. Er aber verkaufte sie einer Frau und wurde geblendet. Die Richter waren nicht so. Seht, Gott ist der Richter. Ihr seht, dass er auch heute versucht, einen Mann zu bekommen, dessen Hand er gebrauchen kann. Einen, der furchtlos ist und der die Wahrheit sagt. Einen, der nicht um sich schlägt. Einen, der nicht dogmatisch wird. Einen Mann, den er in seiner Hand halten kann, dem er zeigen kann, dass er und sein Wort lebt. Ich glaube, dass er solch eine Person bereitet hat. Ich glaube es, ich glaube der Bibel genug, um dieses zu glauben. Er könnte den bekommen, der die Wahrheit spricht. Nach einiger Zeit, als er durch all diese Schule gegangen war, sehen wir, beobachtet jetzt, der Feind bereitet etwas vor, den Verstand. Denn er wirkt immer durch den Intellekt und der Mensch will sich darauf verlassen und argumentieren. Er sagt, warte einen Augenblick, dafür ist doch das Konzil zuständig. Eines Tages sprach ich mit einem Mann und dieser sagte dann, schau Billy, er arbeitet für den öffentlichen Dienst, ein feiner Mann. Er sagte, ich möchte dich etwas fragen. Du bist doch irischer Abstammung. Ich sagte, ja, mein Herr. Ich schäme mich etwas, deswegen aber es stimmt. Er sagte, gut, weißt du nicht, dass du eigentlich ein Katholik sein solltest? Ich sagte, ich bin ein Originalkatholik. Ihr wisst, die erste Gemeinde war die katholische Gemeinde. Könnt ihr sehen, wo sie hingekommen sind? Es fing an dem Pfingsttage an, aber die Organisationen brachten sie dorthin, wo sie jetzt sind. schaut in die Pfingsttage zurück. Sie gingen geradewegs zurück und organisierten. Die erste katholische Kirche tat jene Dinge. Sie waren bald so weit entfernt, wie sie es nach 2000 Jahren waren, und schon nach 50 Jahren hatten sie beinahe jenen Punkt erreicht. Er sagte, glaubst du nicht, wenn eine Gruppe gebildeter Leute zusammen über etwas nachdenkt und dann die ganze Gruppe zu einer Übereinstimmung kommt, dass sie dann ein wenig, er sagte noch, ich habe dich predigen gehört, aber ich bin mit dir nicht einverstanden. Ich sagte, du kannst nur mit der Bibel beweisen, dass deine Ansicht logisch ist. Die Bibel hat damit nichts zu tun, sagte er. Ich sagte, für dich vielleicht nicht, aber für mich ist die Bibel maßgebend, denn sie ist das Wort. Er sagte, glaubst du nicht, dass eine Gruppe geschulter Leute, die zusammensitzen, eher Recht haben und auch sicher sind, dass sie Recht haben, als so ein kleiner, ungebildeter Kerl, wie du einer bist? Und ich sagte, nun, was bringt dich dazu, etwas gegen unsere Kirche zu sagen? Sie besteht schon so viele Jahre, seitdem sie dieses erste Konzil hatten, von dem du heute Abend gesprochen hast. Sie haben sich in Nicäa versammelt und haben die römisch-katholische Kirche gegründet. Weißt du nicht, dass dort Tausende von geistlichen Männern waren? Gott hat sie zu diesem Konzil geschickt. Glaubst du nicht, dass ihr Verstand eher geeignet ist, den Willen Gottes zu erkennen, als deiner? Und Gott hat seit 2000 Jahren bewiesen, dass es die richtige Kirche ist. Ich sagte, er hat es niemals bewiesen. Wenn diese Kirche die Gemeinde Gottes ist, dann wollen wir sehen, ob sie das hervorbringt, was die erste Gemeinde am Anfang hatte. Lass uns sehen, dass sie die Dinge hervorbringt, welche sie am Anfang taten. Wenn sogar die Bibel sagt, dass kein Titel und kein Jotter davon abweichen soll. Und er sagte, wer ein Wort hinzufügt oder ein Wort wegnimmt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens herausgenommen, ob es jetzt das Vereinigte Konzil oder sonst etwas ist. Es ist am Ende. Er sagte, Billy, du bist einfach unberechenbar. Ich sagte, ich denke auch an jene Zeit, als Israel seine Würdenträger hatten, als sie sich trennten, wie heute die Katholiken und die Protestanten. Israel wollte Israel bleiben. Wir sehen, dass sie einen König hatten mit dem Namen Josaphat, ein gerechter Mann, der versuchte, die Gesetze Gottes zu halten. Sie hatten aber noch einen anderen dort mit dem Namen Ahab. Er heiratete eine Frau aus politischen Gründen. Er versuchte, in einer anderen Nation Freunde zu gewinnen und heiratete eine Tochter von ihnen, Isabel. Er brachte sie unter das Volk Gottes. Es ist dieselbe Sache, die wir tun. Er brachte sie hinein und sie wurde Herrscherin. Sie sagte, Ahab, tue dieses, Ahab, tue jenes. So tut ihr es heute auch wieder. Und der Entscheidungskampf kam. Sie versuchten, beide Gruppen zusammenzubringen, genauso wie sie es heute wieder tun. Und zu Ahab und sogar zu Jehoshaphat, dem Organisator, sagte man, das wird sehr gut sein. Dein Volk ist auch mein Volk. Wir sind alle Christen. Wir sind alle Gläubigen. Lasst uns zusammengehen. Aber als es dann zum Entscheidungskampf kam, da sagte er, denkt ihr nicht, wir sollten darüber beten? Wir sollten den Herrn fragen? Und Ahab sagte, ja, so sprach Ahab. Und sagte, wisst ihr was, wir wollen einen Propheten des Herrn finden. Aber seht, Ahab hatte ein System, von welchem er dachte, dass es vom Herrn sei. Er sagte, ich habe 400 solche Leute geschult und trainiert und sie sagen, sie seien hebräische Propheten. Wie es die Predigergruppen auch heute sagen. Und sie führten sie heraus und stellten ihnen eine Frage über den Ausgang der Schlacht. Und alle taten sich zusammen, sie waren vereinigt, wie heute das ökumenische Konzil. Sie beantworteten die Frage so, zieht hinauf, der Herr ist mit euch, denn das Land gehört uns. Treibt die Syrer dort heraus oder die Philister, vertreibt sie, denn das Land gehört uns. Dies klang sehr vernünftig, aber tief im Herzen von Josaphat schien das nicht richtig zu klingen. Er sagte, ich weiß, ihr habt 400 gut trainierte ökumenische Prediger dort und sie stimmen alle überein. Sie hatten sogar ein paar eigene Hörner angefertigt und sprachen, so spricht der Herr. Aber habt ihr nicht noch einen anderen dort? So soll der König nicht sprechen, sagte der Politiker. So soll der König nicht sprechen, denn diese Männer sind trainierte Leute. Ich habe sie selbst ausgebildet, genauso ist es. Ich habe diese hier ausgebildet, aber es gibt noch einen anderen, ich hasse ihn jedoch. Es ist Micha, der Sohn Imlas, aber ich hasse ihn. Er ist nur ein Abtrünniger von ihnen. Er brüllt sie dauernd an, er sagt mir immer, dass ich im Irrtum sei, aber schaue doch mein Königreich an. Ja, schaut es nur an, schaut, welch ein Schmutz da war. Schaut euch eure Denomination an. Sie haben eine Form der Frömmigkeit, sie verleugnen aber die Kraft. Oh, vielleicht bist du millionenfach besser ausgebildet, aber wie steht es um den Geist? Wo ist deine Kraft? Es ist wie bei Simson, als er damals dort stand, mit seiner mächtigen Gestalt und all den Muskeln, aber kein Leben war darin. Der Geist hatte ihn verlassen, er war hilflos. Ein kleines Kind musste ihn herumführen. Seine Augen waren geblendet. Alles nur wegen einer Frau. Dasselbe trifft heute auf die Gemeinde zu. Sie wird durch Politik herumgeführt, durch Bischöfe und Älteste und alle Arten von Unsinn. Sie dreschen Stroh, nur damit sie etwas in ihren Hut bekommen. Wo sind wir angekommen? Wir kommen nun zu der Stelle, wo sie Micha, den Sohn Imlas, holten. Sie gingen und riefen ihn heran und er prophezeite, dass Ahab getötet werde. Der Erzbischof schlug ihn auf den Mund, da er aufrichtig prophezeit hatte. Er sagte, ist etwa der Geist Gottes von mir gewichen, um mit dir zu reden? Er antwortete, du wirst es sehen. Er, der König, der Übersetzer, sprach, legt ihn ins innerste Gefängnis und nährt ihn mit dem Brot der Sorgen und mit dem Wasser der Sorgen. Und wenn ich dann in Frieden zurückkomme, dann werde ich mich mit diesem Kerl befassen. Micha wusste, dass er mit Gott in Ordnung war. Warum? Seine Vision stimmte mit Gott überein. Er war ein Prophet und sein Geist und seine Vision stimmten überein mit dem Propheten Elia. Er sagte, wenn du zurückkehrst, dann hat Gott überhaupt nicht zu mir gesprochen. Nun, ich sagte dann zu jenem Mann, wer hatte damals recht? Das ökumenische Konzil, an dem 400 ausgewählte Männer, von Menschen gewählt, beisammen saßen oder dieser kleine Abtrünnige, welcher Gotteswahl war. Er sagte, wie willst du jetzt den Unterschied kennen? Ich sagte, wir gehen zum Originalplan zurück. Wie kannst du sagen, ob ein Gebäude richtig gebaut ist, wenn kein Originalplan vorhanden ist? Wenn sie damals nur einen Augenblick eingehalten hätten, hätten sie herausgefunden, dass der Prophet Elia Ahab verflucht hatte. Er hatte nämlich gesagt, dass die Hunde sein Blut lecken würden und das taten sie dann auch. Wie hätte er, Micha, etwas segnen können, das Gott verflucht hatte? Wie kannst du irgendetwas segnen, das Gott verflucht hat? Geh heraus aus der Sache, entferne dich davon, komm in Christus hinein. Der Anfang der zweiten Bandseite ist unvollständig, der Übersetzer. Bereitet es zu und der intellektuelle Verstand sagt, das ist in Ordnung. Dies war der Standpunkt jenes kostbaren Bruders, jenes Mannes. Er sagte, denkst du nicht auch, dass wenn alle von uns als eine Kirche zusammen wären, dass wir dann besser dran wären, als wenn wir so zerstreut sind wie jetzt? Klingt das nicht vernünftig, dass sich Protestanten und Katholiken auf einem gemeinsamen Grund treffen könnten? Aber wie können zwei miteinander gehen, wenn sie nicht übereinstimmen? Eine Gruppe glaubt nicht an Heilung, die andere glaubt daran. Die einen sagen, das war in einer vergangenen Zeit. Einige glauben nicht einmal an die Bibel. Wie kannst du das alles zusammenbringen? Was bekommt man da? Gott ist kein Urheber von Verwirrung. Bevor Gott überhaupt seine Gemeinde ordnen konnte, haben sie 10 Tage und Nächte gewartet, bis alles in Übereinstimmung war und dann kam der Heilige Geist als Führer. Nicht irgendein ökumenisches Konzil. Ich hoffe, ihr habt das begriffen. Beachtet, das ist der Ungläubige, jener, der das Wort Gottes nicht glaubt. Dieser beachtet nicht, was das Wort zu sagen hat. Das hat Eva am Anfang getan. Sie schaute nur auf ihre eigenen Vernunftsgründe. Satan sagte, schau doch, ist das nicht vernünftig? Ich weiß, was das Wort sagt, aber warte einen Augenblick. Wäre es nicht vernünftig und wärst du nicht besser dran, wenn du wüsstest, was richtig und was falsch ist? Nun ja, und dann nahm sie es an. Natürlich ist das der Weg, so überlegte sie. Der Unglaube wird immer den Weg der Vernunftschlüsse wählen, aber der Glaube wird das nicht tun. Wäre es nicht vernünftig gewesen für unseren Vater Abraham, er ist der Vater des Glaubens, wir sind seine Kinder in Christus, wäre es nicht vernünftig gewesen für ihn, dass seine 65-jährige Frau, mit welchem er lebte, seit sie ein Mädchen war, kein Kind mehr haben konnte? Und als sie dann 90 Jahre alt war und er 100 Jahre und sie immer noch kein Kind hatten, was würde die Vernunft dazu sagen? Ein Stab von Ärzten und Wissenschaftlern würde Sarah untersuchen und dann erklären, ihr Mutterleib ist ausgetrocknet. Die Milchdrüsen sind schon vor 40 Jahren ausgetrocknet. Ihr Herz in ihrem Alter würde keine Geburtswehen mehr aushalten. Nun, das war doch nur vernünftig, aber Abraham wies das zurück. Er zweifelte nicht an Gottes Verheißung durch Unglauben und Vernunft. Er zweifelte nicht an Gottes Verheißung, was es auch war, denn er hielt Gott fähig, alles hervorzubringen, was er versprochen hatte. Wo sind die Kinder Abrahams heute Morgen? Ihr Prediger, die ihr Angst habt um euer Brot und Wasser, wenn ihr euer Babylon verlassen würdet. Wo ist euer Glaube? David sagte, ich war einmal jung und jetzt bin ich alt geworden. Und niemals sah ich den Gerechten verlassen und seinen Samen um Brot betteln. Fürchtet euch nicht, steht in Wahrheit zu Christus. Aber der Unglaube wird immer die Vernunft ergreifen, das war es. Habt ihr es erfasst? Unglaube stützt sich auf die Vernunft, auf die gegenwärtigen Dinge. Der Glaube tut das nicht. Der Glaube schaut auf das Wort. Der Glaube stellt sich auf den unbeweglichen Felsen, auf Gottes ewiges Wort. Amen. Der Glaube schaut nicht auf Vernunftgründe. Ich kümmere mich nicht darum, ob du mir zeigen kannst, wie es besser ginge. Wenn das Wort Nein sagt, dann ruht der Glaube darauf. Das ist der heilige Ruheplatz des Glaubens. Ich möchte euch heute Morgen etwas fragen, ihr Lutheraner, ihr Baptisten, ihr Katholiken und auch euch, ihr Denominationsleute rund um die ganze Welt. Wie könnt ihr euren Glauben auf eine Denomination stellen, wenn sie im Gegensatz zum Wort steht? Welche Art von Glauben habt ihr bekommen? Ihr habt Vernunftskräfte empfangen, aber keinen Glauben. Denn Glaube entsteht durch das Hören, durch das Anhören des ökumenischen Konzils. Dies könnt ihr vielleicht im Geburtsalbernach für alte Frauen finden, aber ihr werdet es im Worte Gottes nie finden. Der Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Amen. Sag mir, ein Mann könne irgendetwas dazu entgegnen, um dann zu sagen, es sei das Wort Gottes, wenn Himmel und Erde vergehen werden, aber nicht das Wort? Glaube findet das Wort, sein Heiligtum, ein Ruheort. Er bewegt sich bis auf die Spitze dieses ewigen Felsens zu Jesus Christus und legt sich dort nieder und ruht. Mögen die Winde heulen, die Stürme alles erschüttern, er ist für immer in Sicherheit. Er ruht dort genau auf diesem Wort. Das ist der Ort, an dem der Glaube, aufrichtiger christlicher Glaube, ruht. Der Ruheplatz ist das Wort. Er weiß, dass Gott sich immer über jeden seiner Feinde stellen wird, wie übel es auch aussehen mag oder wie der Feind auch hereinkommen mag. Wenn es auch aussieht, wie wenn du besiegt wärest, der Glaube kennt immer die Wahrheit. Und ihr kranken Leute, oh, wie möchte ich euch in diesen Glauben hineinführen? Wenn ihr diesen Glauben ergreift, dass ihr geheilt sein werdet, auch wenn alle Zeichen und Symptome auf das Sterben hinweisen, lasst euch niemals davon abbringen. Es gibt einen Ruheplatz im Heiligtum von Gottes Wort, wenn Glaube, aufrichtiger Glaube, sich darin niederlässt. Nicht ein gemachter Glaube, sondern Glaube. Nicht Hoffnung, sondern Glaube. Die Hoffnung ist draußen und hofft, dass sie hineinkommt. Der Glaube ist bereits drin und schaut heraus und sagt, es ist schon geschehen. Dies ist Glaube. Hier findet der Glaube seinen Ruheplatz, denn er weiß, dass Gott niemals den Feind hereinlassen wird. Er hat es niemals getan. Der Glaube weiß das, ungeachtet dessen, wie die Sache auch aussehen mag. Noah wusste, dass die Arche schwimmen würde. Gewiss wusste er das. Daniel wusste, dass Gott den Löwen den Mund verschließen konnte. Die Kinder Israels wussten, dass Gott das Feuer aufhalten kann. Jesus wusste, dass Gott ihn auferstehen lassen würde, denn das Wort sagt, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen und will auch nicht, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Er wusste, dass die Verwesung in 72 Stunden einsetzt, darum sagte er, in 3 Tagen werde ich auferstehen. Der Glaube ging in seinen ewigen Ruheort, ins Heiligtum von Gottes Wort und dort stand er. Die Vernunft versucht ihr Bestes zu tun, um beachtet zu werden. Nun, dieses System scheint besser zu sein, das ist es. Es schaut besser aus, weil ihr mit eurem intellektuellen Verstand schaut. Ihr könnt Vernunftschlüsse beweisen, aber den Glauben könnt ihr nicht beweisen, denn wenn ihr es beweisen könntet, dann wäre es kein Glaube mehr. Denn Glaube kennt nur das Wort und seine Verheißungen. Es schaut auf jene Dinge, die du nicht sehen kannst. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft, der Beweis der Dinge, die nicht gesehen werden. Du kannst es nicht begründen. Ich kann es nicht beweisen, wie es geschehen wird. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Ich weiß, dass es so ist, weil Gott es gesagt hat und das genügt. Aus diesem Grunde weiß ich, dass es stimmt. Ich weiß, das Wort ist richtig. Ich weiß, die Botschaft ist richtig, denn sie ist im Wort und ich sehe den lebendigen Gott darin leben, um es zu beweisen. Wir sind in einem Auszug, das ist gewiss wahr. Sogar der Tod kann den Glauben nicht erschüttern. Ein Mensch kann im Angesicht des Todes sein und den Sieg der Auferstehung ausrufen. Paulus rief, O Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Christus ist auferstanden und jene, welche in ihm sind, werden mit ihm auferstehen, wenn er kommt. Seht, er kann sich nicht ändern. Ja, der Glaube macht das Wort zu seinem Heiligtum, zu seinem ewigen Ruheort. Es liegt in Gottes Wort. Passt noch einmal auf, wir haben nun schon etwas länger gemacht, etwa 25 Minuten. Wenn es euch nichts ausmacht, dann möchte ich dieses Band noch etwas weitermachen, nur eine Minute. Beachtet, dieser neue König, welcher Josef nicht kannte, stieg empor. Welches war sein erster Plan, um die Kraft Israels zu zerstören? Er nahm seine Kinder. Ist das richtig? Er versucht, seine Kinder zu vernichten. Hört nun gut zu. Derselbe Teufel in einer anderen Form, in der Form eines Königreiches, versuchte, Gottes einzigen Sohn zu töten. Seht, er wollte zuerst die Kinder loswerden, bevor sie aufwachsen konnten. Der Teufel ist wirklich ein intelligenter, gerissener Vogel. Er weiß, wie er die Dinge niederschlagen muss, bevor sie beginnen können. Er versteht das. Und das Einzige, was du tun musst, um ihn zu schlagen, ist, dich auf Christus zu verlassen, dich selbst zu demütigen und ihm die Führung zu überlassen. Du wirst es nie auf eine andere Art und Weise tun können. Deine intellektuelle Kraft wird es nie beweisen können. Du hast es zu glauben und dich auf ihn zu verlassen. Er ist der Hirte. Es ist nicht die Aufgabe der Schafe, den Wolf fernzuhalten. Es ist die Aufgabe des Hirten. Aber die Schafe müssen richtig beim Hirten sein, damit sie sicher sind. Das ist eine Sicherheitszone in Christus. Und Christus ist das Wort. Das ist die Sicherheitszone. Beachte den Teufel in der Form des Königs Ramses. Als erstes wollte er die Kinder durch natürlichen Tod loswerden und sobald der Sohn Gottes geboren war, da ging er aus Ägypten heraus, denn Gott zerstörte Ägypten. Er verfluchte es. Seit jener Zeit hat es sich nie wieder erholt. Dann war er in Rom. Satan verlegte seinen Sitz nach Rom und das Erste, was Rom vernichtete, um sicher zu sein, der Teufel in diesem römischen System versuchte zu vernichten. Was wollte er vernichten? Als Erstes den Sohn Gottes. Es ist derselbe Teufel. Und heute tut er dieselben Dinge unter dem Anschein der Geistlichkeit. Religiös, mit einem christlichen Bekenntnis, indem er unsere Mädchen nimmt und sie mit katholischen Burschen vermählt. Er bewirkt, dass deren Kinder katholisch werden, um die Kraft der anderen Seite zu brechen. Hier ist euer Dämon. Dort ist euer Teufel, der auf 7 Hügeln thront. Er trägt eine dreifache Krone, genauso glatt und listig, geschmeidig und intellektuell wie die Schlange. Der Same der Schlange, seine Kinder, sie gebrauchen dieselben intellektuellen Techniken. Schaut, sie töteten die Kinder in 2 verschiedenen Zeiten. Womit haben sie die Kinder getötet? 2-mal. Denkt daran, beachtet diese 2 Ereignisse und dann das 3. Das 1. und das 2. Mal tötete er die Kinder durch natürlichen Tod. Und dieses letzte Mal nimmt er die Kinder und tötet sie mit geistigem Tod. Durch Verheiratung. Gegenseitige Verheiratung. Sagte nicht Daniel das selbst über dieses Königreich aus Ton und Eisen, dass sie diese beiden Samen vermischen würden? Sie versuchen, die Kraft der anderen Menschen zu brechen. Das ist doch, was sie jetzt tun. Sie tun es, bis sie es erreicht haben. Sie haben einen Präsidenten hereingebracht. Als Nächstes müsst ihr einen Kardinal hereinbringen. Bringt das ganze Kabinett hinein. Was wollt ihr dann tun? Als Nächstes werden sie dann mit ihrem Geld die Schulden der Vereinigten Staaten bezahlen. Sie borgen es von ihrer Kirche und dann seid ihr ausverkauft. Nun, wir leben heute und bezahlen den Freunden drüben unsere Schulden mit Steuergeldern, die erst in den nächsten 40 Jahren einbezahlt werden. Wir haben kein Geld mehr, aber die Kirche hat es. Sagt nicht die Bibel, sie war mit Gold bedeckt und oh, aber ihr, auf diese Weise tut sie es. Sie heiraten eure Söhne, eure Töchter, die Kinder wachsen katholisch auf, genauso töten sie mit geistlichem Tod. Sagt nicht die Bibel in Offenbarung 17, dass er sie in ein Bett der Weltlichkeit werfen werde und dass ihre Kinder durch geistlichen Tod getötet würden? Es ist immer das Wort. Wo du auch hingehen magst, es ist immer noch das Wort. Es muss genau ins Bild passen. Wenn es nicht passt, dann ist es nicht das Wort. Es ist dann nicht das Wort. Wenn es nicht in der ganzen Bibel überall hineinpasst, dann ist es falsch. Schaut, während dieser Zeit trainierte Gott seinen Diener für sein Werk. Er trainierte ihn nicht vor ihren Augen, nicht nach ihren Plänen und Schemas. Begreift ihr das? Außerhalb ihrem Organisationssystem trainierte Gott einen Mann für seinen Zweck. Er ließ die Dinge einfach laufen. Er ließ ihn seine Frau heiraten, die Kinder haben, ein Kind Gershom. Er lebte ein recht gutes Leben. Er segnete ihn dort draußen. Aber immer hielt er ihn bereit im Training. Gott und sein Feind taten es damals im Natürlichen. Gott und sein Feind tun es heute im Geistlichen. Damals wurden sie im Fleische getötet. Heute werden sie geistlich getötet. Gott machte einen natürlichen Mann bereit, seinen Propheten, um ihn nach Ägypten zu schicken. Satan machte Ramses bereit, seinen fleischlichen Mann. Er machte einen natürlichen Menschen bereit, wofür? Um sie umzubringen oder um alle Ägypter und Hebräer zu vereinigen, um sie zu Dienern des Pharao zu machen. Darum ist es so schwierig für das Gemüt, eine Begründung gegen ein Bildungssystem zu finden, welches seine Stützpunkte beweisen kann. Das stimmt. Der Geist neigt sich immer zur Bildung. Der intellektuelle und vernünftige Geist kann dieses nicht einmal erkennen. Habt ihr Cecil DeMille's 10 Gebote gesehen? Ich denke, viele von euch haben das getan. Ich glaube nicht, dass man ins Kino gehen sollte und zu all dem Unsinn, aber ich empfehle ihn der Gemeinde, denen, die ihn sehen möchten, wenn sie nur das sehen möchten. Es ist in Ordnung, wenn sie den Film sehen möchten. Ich wollte zuerst nicht gehen. Einige meiner Brüder gingen und sie kamen zu mir und erzählten mir davon. Ich war seit vielen Jahren nicht mehr hingegangen. Dann ging ich aber doch hin, als er im Drive-In gezeigt wurde und schaute ihn mir an. Ich sah, wie der Film war und darauf sagte ich zur Gemeinde, wenn ihr hingehen möchtet, dann ist das in Ordnung. Dort wurde wunderbar gezeigt, wie der Teufel seine Tricks hat, wie schlau er damals war, wie er dort hineinkam, um diese Kinder zu töten und wie der intellektuelle Verstand dieses glaubte, weil sie es sehen konnten. Es war vernünftig. Oh, wie Gott während all dieser Zeit seinen Propheten trainierte und wie in Ägypten Politik trainiert wurde, dieser Ramses, um zu erobern. Und dann kam eines Tages der große Wettkampf zwischen intellektueller und geistlicher Kraft. Und Ramses mit all seinen Gütern stand dort und schüttete Wasser in den Nil, um den Gott des Nils zu segnen. Gott schlug den Nil und dann floss Blut darin. Oh, es war gewaltig, wenn man sah, was da geschah. Oh, passt jetzt auf, der Intellekt will immer argumentieren und er kann die geistliche Seite nicht sehen, denn es ist nur Intellekt. Oh, sie haben es zu keiner Zeit gesehen und sie können es auch jetzt nicht sehen. Sie konnten es in den Tagen des Elia nicht sehen. Wie konnte dieser alte Prophet mit diesem filzigen Gesicht, Gott, vergib mir, wenn ich das sage, Gott weiß, dass ich versuche, es so lächerlich wie möglich darzustellen, sodass ihr den Geist Gottes sehen könnt. Auch Paulus sagte, ich bin nie zu euch gekommen mit verlockenden Worten und mit Weisheit, denn euer Gemüt würde zur Weisheit hingezogen. Ich bin zu euch gekommen mit der Kraft des Heiligen Geistes, welche hier ist, damit eure Hoffnung und euer Vertrauen nicht auf Menschenweisheit ruhen möge, sondern in der Auferstehungskraft von Jesus Christus. Darum schildere ich dieses so lächerlich, indem ich den großen göttlichen Propheten mit einem zerfilzten Gesicht darstelle. Denn er mag ein schreckliches Aussehen gehabt haben, im Gegensatz zu diesen gut gekleideten Priestern. Und er nannte sich selbst einen Mann Gottes. Schaut auf die anderen. Ihr könnt die Heiligkeit dieser Priester in ihrem geschulten Verstand sehen. Ihr könnt den Turban auf dem Kopf sehen, wie er sich umwendet. Das Ephod hängt an seiner Brust. Ihr könnt das Salböl sehen. Das Natürliche, der Übersetzer. Wie es seinem Bart hinuntertropft, bis zum Saum seines Kleides. Ihr könnt das brennende Opferfeuer sehen und alle Rituale wären in Ordnung. Nach diesen Dingen hätte sich der natürliche Verstand orientiert. Das versuchen sie auch heute wieder zu tun. Das Auge, das Tor der Seele. Aber ihr seht das geistliche Auge hinter diesem Auge. Sie schauten auf diesen alten, verfilzt aussehenden Mann, der dort stand, mit Haaren auf seiner Brust. Ein großes Stück Schafsleder hatte er um sich gewickelt, mit einem Gürtel um seine Lenden gebunden. Wahrscheinlich war er barfuß mit kleinen, mageren Armen, ein weiß wallender Bart bedeckte sein ganzes Gesicht. Er stand dort mit dem knorrigen Stock in seiner Hand, aber das geistliche Auge konnte die Kraft Gottes dort sehen, denn er kam in Übereinstimmung mit dem Wort. Es ist nicht das, was der Intellekt sieht, sondern was das geistliche Auge sieht. Und heute sieht das natürliche Auge die glanzvollen Kirchen in Gemeinschaft mit den Staatspräsidenten oder wer auch immer in diesen Denominationen ist, in den Organisationen. Aber sie können die Kraft des Heiligen Geistes nicht sehen, welche Toten auferweckt und die Kranken heilt. Sie schauen nach Hollywood und beobachten die Menschen auf der Straße. Die heutigen Frauen denken aber, diese Frau, die Susi, die gehört doch auch zur Gemeinde und sie hat ihre Haare geschnitten. Sie trägt Make-up und jeder Mann in der Stadt mag sie. Was denkt der Himmel? Wenn es im Gegensatz zum Wort ist, dann kann Gott es nicht gutheißen. Und wenn er es auch im Gegensatz zu sich selbst gutheißen möchte, dann würde er sein eigenes Wort verleugnen und nehmt das zur Kenntnis. Gott wird das nie tun. Amen. Wenn Himmel und Erde vergehen werden, eine Frau mit geschnittenem Haar ist ein Fluch in den Augen Gottes, auch wenn sie Kleider trägt, welche einem Manne zustehen. Seht, das geistliche Auge erfasst dieses. Sie leben auf dieser Grundlage. Das natürliche Gemüt lebt, um über die fleischlichen Dinge nachzudenken. Beachtet, dass Gott jetzt dieses und jenes tut, aber die Leute wissen nichts davon. Der fleischliche Verstand geht mit der Vernunft. Gott ruft jetzt zu einem geistlichen Exodus, wie er damals die Leute zu einem natürlichen Auszug aufrief. So ruft er sie heute zu einem geistlichen Auszug. Wen ruft er? Seine Auserwählten, nur seine Auserwählten. Ägypten konnte nicht sehen, dass Israel richtig handelte, wenn auch das Blut eines Lammes an Türen und Oberschwelle gestrichen wurde und all diese Dinge geschahen. Und Gott wirkte dort in einem Propheten und benutzte das Wort eines Menschen. Seht, wie er dort steht und sich auf seinen Stab stützt, nach Osten zeigt und sagt, es sollen Fliegen kommen und sich über Ägypten ausbreiten. Er ging dann zurück und alle sagten, es wird nichts geschehen. Und nichts geschah, aber nach einer kleinen Weile wird eine alte grüne Fliege herumgekreist sein. Nach einer weiteren Weile waren vermutlich pro Quadratmeter schon 2 Pfund Fliegen da. Fliegen, welch ein Mann ins Dasein gesprochen hatte. Und dort stand ein intellektueller Ramses, ein sehr religiöser Mann, im Gegensatz zum Geist des lebendigen Gottes. Das natürliche Auge konnte nur Ramses sehen. Das geistliche Auge hingegen sah die Verheißung und wie sie im Begriff war, in Erfüllung zu gehen. Nun, wenn Josua und Kaleb diese Amalekiter, Hethiter und Jebusiter ansahen, als wären sie nicht da, sie waren 2, 3 oder 4 Mal stärker als sie, dann schauten sie nur auf Gottes Verheißung. Die natürlichen Leute, die Kundschafter und die anderen sagten in Kadesh Barnea, oh, wir können nicht hinein, es sind zu viele. Neben ihnen sind wir wie Heuschrecken. Aber Josua und Kaleb sahen Gottes Verheißung und sagten, wir sind mehr als imstande, es zu tun. Warum? Sie schauten auf das, was Gott gesagt hatte. Ich gebe euch das Land. Der fleischliche Mensch erkennt das nicht. Der geistliche Mensch ergreift es. Ich möchte euch etwas fragen. Warum sahen die Ägypter diese Dinge nicht? Weil sie nicht auserwählt waren. Gott hatte es zu Abraham gesagt, bevor es geschah. Erfasse das, du schlafende Gemeinde. Gott sprach zu Abraham, bevor es geschah. Dein Same wird 400 Jahre in Ägypten bleiben und dann werde ich sie hinausführen. Aus diesem Grunde konnten sie es sehen, weil sie erwählt waren, es zu sehen. Sie waren die Auswahl. Israel war erwählt, um die Zeichen Gottes zu sehen. Sie gingen aus Ägypten heraus und die Ungläubigen kamen dort um. Und heute ruft Gott seine Erwählten, den geistlichen Samen Abrahams, durch den Glauben, welche er, der Same, in das Wort Gottes hat. Könnt ihr den geistlichen Samen heute nicht sehen? Er schaut nicht auf die intellektuelle Gemeinde, er schaut auf das Wort. Und er ist aus den Denominationen herausgerufen worden in die Gegenwart von Jesus Christus. War das deutlich? Habt ihr es begriffen? Gut, wir wollen weitergehen. Nur die Erwählten, Doktoren und so weiter, sie werden es nie sehen. Sie waren nicht erwählt. Denkt daran, jene Auserwählten, welche jetzt hervorkommen, gehen nicht einfach in ein anderes Land. Sie gehen in die Herrlichkeit, dorthin, wo ihre Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben wurden. Nicht unter dem kleinen tierischen Lamm, welches Israel herausbrachte. Jene konnten rückfällig werden und zurückgehen, aber diese können das nicht tun. Dieses ist unter dem Blute des Lammes Gottes, welches vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Und ihre Namen wurden vor Grundlegung der Welt im Lebensbuch des Lammes eingetragen. Sie sind dort drinnen auserwählt, und wenn dieses Licht über ihnen aufleuchtet, dann fallen die Denominationsmauern um sie und sie kommen heraus. Kommt aus ihnen heraus, sagt der Heilige Geist, in diesen letzten Tagen, berührt ihre unreinen Dinge nicht. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Beachtet, Israel hat gewacht. Sie wussten, dass Gott mit ihrem Propheten gesprochen hatte. Das Wort kam zu ihnen. Sie sind gekommen, um es zu sehen, und sie haben es gesehen. Und jetzt betrachten wir das intellektuelle Zeichen. Wir können jetzt sehen, dass sie an ihren Organisationen glauben. Sie verharren immer noch in ihren Glaubenssatzungen. Dennoch sind sie, genau wie es mit Biliam war, als er dort auf den Berg ging, als Israel dort war. Dort war Israel keine Nation, es waren einfach Menschen, die herumtrieben, sie waren angeklagt. Und Moab, sein Bruder, der Intellektuelle, der Organisierte, er kam auf die Spitze des Berges mit dem Bischof oder den Propheten, die sie hatten. Sie errichteten einen Altar und opferten dasselbe Opfer, aber sie konnten die Feuersäule und den geschlagenen Felsen nicht sehen unter Israel. So ist es auch heute. Der intellektuelle Verstand schaute auf die Würdenträger, die dort standen. Sie verpassten, den geschlagenen Felsen zu sehen. Sogar der Bischof konnte die Kraft des Heiligen Geistes und den Ruf des Königs im Lager nicht sehen. Sie waren nicht imstand, es zu sehen. So ist es auch heute wieder. Gott ruft seine erwählten Menschen und sie sind jetzt ausgewählt. Wofür sind sie jetzt ausgewählt? Für eine Auferstehung. Welches Zeichen zeigt er ihnen? Ein Auferstehungszeichen. Was für ein Zeichen zeigte er damals? Ein Zeichen der Befreiung, um sie aus der Knechtschaft zu befreien. Ein Zeichen der Kraft, welches die Himmel verschließen oder das Firmament verdunkeln konnte. Jetzt zeigt er die Auferstehungskraft seines Sohnes. Sie lebt unter ihnen, um sie von dem Grabe und diesem Friedhof, in welchem wir leben, auferstehen zu lassen, in ein Land, welches er uns versprochen hat. Das Auferstehungszeichen ruft aus dem geistlichen Ägypten und dem geistlichen Babylon heraus. Was ich weiß, möchte ich euch jetzt ruhig sagen, damit ihr es erfasst. Er tut die Dinge auf die gleiche Art, wie er es am Anfang tat. Es ist dieselbe Sache. Er verschließt die Augen der Ungläubigen und öffnet die Augen der Gläubigen. Beachtet, die Politik arbeitet auf der intellektuellen Seite. Politik und die Kirche. Politik und die Völker. Die andere Seite bleibt ihnen verborgen, die geistliche Ursache. Gott nahm einen Mann in die Wüste, trainierte ihn und brachte ihn dann zurück. Er nahm die Sache in Angriff und brachte die Leute heraus. Seht ihr, was ich meine? Er kann sein Programm nicht ändern. Er ist Gott. Er wird sich niemals mit einer Gruppe abgeben. Er hat es nie getan. Er befasst sich mit Einzelnen. Er tat es, er wird es tun, und er hat sogar in Malachi 3, Vers 23 versprochen, dass er es tun werde. Das stimmt. Dort ist seine Verheißung, welche er gab. Er versprach, das zu tun, was er verheißen hatte. Und jetzt ist es hier. Was für glückliche Leute sollten wir sein? Er hat uns das versprochene Wortzeichen gegeben, das verheißene Wort. Er versprach, dass er es tun würde. Er wird den Glauben seines Volkes wieder erstatten. Die Herzen der Menschen werden zurückgebracht zum Originalglauben der Pfingstväter. Er versprach es zu tun, indem er seine Zeichen zeigt. Und wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Welche Art von Zeichen sahen die Gemeinde zu Sodom? Was sah die intellektuelle Gemeinde? Zwei Prediger. Was sah die geistliche Gemeinde, die Auserwählten, Abraham und seine Gruppe? Sie sahen, wie sich Gott in einem fleischlichen Körper zeigte, in menschlichem Fleisch. Er konnte den Geist unterscheiden und sagte Sarah, was sie im Verborgenen dachte. So wie es war in den Tagen Lots, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Wir sehen, wie der Heilige Geist unter uns dieselben Dinge tut. Er wirkt durch das menschliche Fleisch. Die Stunde ist da, wir sind genau hier, Freunde, das ist alles. Ein Auszug ist im Gange. Beobachtet dieses Jetzt. Womit hat er es damals getan? Passt auf und benutzt euer geistliches Denken. Möge jetzt der Heilige Geist die alte Decke der Unwissenheit wegnehmen. Schaut genau hin. Gott trifft immer einen Entscheid, um etwas auf eine Art zu tun. Er kann es nie ändern. Damals im Garten Eden, als er den Menschen zurück in seine Gemeinschaft erlösen wollte, da traf er eine Entscheidung. Es war das Blut. Sie versuchten es mit Bildung, mit Denomination, mit Nationen und allem Möglichen. Es hat niemals funktioniert. Es gibt nur einen Ort, an dem Gott den Menschen je treffen kann. Es ist unter dem vergossenen Blut, wie es in Eden war. Es wurde nie geändert. In den Tagen Hiobs war der einzige Ort, an dem man Gott begegnen konnte, unter dem Opferlamm. In den Tagen Israels begegnete man ihm unter dem Opferlamm, wie er es im Garten Eden tat, unter dem Opferlamm. Der einzige Ort, wo er uns heute begegnet, sind nicht die Denominationen. Sie argumentieren und streiten miteinander. Nicht in Kirchenvereinigungen, sie tun dasselbe. Nicht bei Intellektuellen, sie sind in einem Durcheinander, sondern unter dem Blut des Lammes. Jeder Gläubige kann dort Gemeinschaft haben, dort, wo das Leben ist. Gott traf eine Wahl in den Tagen des Auszuges. Er rief eine Gruppe heraus und heraus aus dieser Gruppe. Ich möchte, dass ihr etwas beachtet. Er hatte nur zwei, welche ins verheißene Land gingen. Was für ein Mittel hat er gewählt, um sie herauszubringen? Politik? Organisationen? Er wählte einen Propheten mit dem übernatürlichen Zeichen einer Feuersäule, damit die Menschen nicht fehlgehen konnten. Was der Prophet sagte, war die Wahrheit. Gott kam in einer Feuersäule hinunter und bestätigte sich selbst. Er zeigte sein Wort. Ist das richtig? Was war es, was er brachte? Seinen ersten Exodus. Auszug, der Übersetzer. Sein zweiter Exodus. Gott geht immer mit der Zahl 3. Er ist vollkommen in der Zahl 3. Ihr habt es bei meinen Predigten bemerkt. Es ist immer 3 und 7. 7 ist das Ganze, 3 ist Vollkommenheit. Der erste, der zweite und der dritte Zug. Und oh, weiter und weiter. Alle Dinge. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seht alle Dinge. Schaut, was er beim ersten Exodus tat. Er sandte einen Propheten gesalbt mit der Feuersäule und er rief sein Volk heraus. Das war der erste Exodus. Und als die Zeit für Israel abgelaufen war, da sandte er wieder einen Gottpropheten mit einer Feuersäule. Johannes sah sie vom Himmel herunterkommen wie eine Taube. Und er sagte, ich gehe zu Gott, ich kehre zu Gott zurück. Nach seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung sah Paulus auf dem Weg nach Damaskus dieselbe Feuersäule und da er ein Hebräer war, gut ausgebildet im Wort, sagte, Herr, wer bist du? Er wusste, dass diese Feuersäule der Herr war. Er war ein Hebräer. Er sagte, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus. Für den zweiten Exodus brachte er einen gesalbten Propheten, welcher sein Sohn war, den Gottpropheten. Moses sagte, dass er ein Prophet sein würde mit einer Feuersäule und Zeichen und Wundern. Und jeder Prophet sagte, wer immer an mich glaubt, wird jene Werke tun, die ich auch tue. Auch hier hat er dieselben Dinge in diesem letzten Exodus versprochen. Und er kann es nicht ändern. Durch einen wissenschaftlichen Beweis, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes und durch die Werke des Heiligen Geistes sehen wir dieselbe Feuersäule unter uns. Und die Zeichen und Wunder der Auferstehung von Jesus Christus rufen die Menschen aus den Denominationen heraus in die Gegenwart von Jesus Christus, damit sie leben, um in ein Land zu gehen. Da ist kein Fehler, Freunde. Es ist nicht, was ich sage. Ich bin nur euer Bruder. Aber es ist das, was Gott euch beweist. Das zeigt die Wahrheit. Dieselbe Feuersäule, die er für die beiden anderen gebrauchte, hat er unter uns gebracht. Und es ist durch die Wissenschaft bewiesen. Wie ihr wisst, hat es das Live-Magazin letzten Monat gebracht. Wie viele von euch sind hier, welche gehört haben, wie ich über diese Sache sprach, bevor es geschah? Ich glaube, die ganze Gemeinde hat es gehört. Dort ist es. Sie wissen aber nicht, was es bedeutet. Die Wissenschaft versucht es herauszufinden. Jedermann hat eine Aufnahme davon. Eine Wolke, 26 Meilen hoch in der Form einer Pyramide. Sieben Engel zeigen sich darin und sie haben euch das Wort zurückgebracht unter der Inspiration und informieren euch über die Stunden, welche kommen werden und in denen ihr lebt. Das geistliche Auge wird das sofort festhalten und es erfassen. Es ist ein Exodus. Wir sind im Begriff, eines Tages hier wegzugehen. Dank sei Gott. Denkt daran, ich will in einer Minute schließen. Ich habe schon 10 Minuten dazu bekommen. Die Feuersäule, welche sie herausgerufen hatte, führte sie unter der Leitung eines gesalbten Propheten ins verheißene Land. Eine Feuersäule, die sie sehen konnten, führte sie ins verheißene Land unter der Leitung eines gesalbten Propheten. Und sie haben sich ständig gegen ihn gewendet. Stimmt das? Natürlich. Nun, ich weiß, dass ihr heute noch taufen wollt. Ich habe noch ungefähr 6 Seiten hier, aber ich denke, dass ich in etwa einer Minute zu Ende komme. Passt auf, wir werden jetzt herausgerufen. Kommt heraus aus Babylon, mein Volk, sagte die Stimme des Engels. Heraus aus was? Heraus aus Verwirrung. Haben die Methodisten recht oder die Baptisten oder die Katholiken? Kommt heraus aus ihnen. Gott hat recht. Wie kannst du das wissen? Lasst jedes Menschenwort Lüge sein und mein Wort die Wahrheit. Kommt aus ihnen heraus. Was kannst du wissen? Es ist dieselbe Feuersäule und dieselbe Salbung des Geistes, welche ins verheißene Land führt. Seht, sie wurden geführt, sie wurden herausgebracht. Israel, die Nation, wurde ins verheißene Land gebracht. Es ist derselbe Gott, dieselbe Feuersäule. Sie sagen, dass die Kamera, wenn ihr den Prüfungsbericht von George L. Lacey lest, nicht was ich sage, was G. L. Lacys Untersuchung sagt, er ist der Chef der FBI für Fingerabdruckdokumente, der Übersetzer. Dort ist seine Erklärung. Einige haben gesagt, die Linse sei 2-mal gerichtet worden. Zehntausende von Menschen haben mit ihren eigenen Augen darauf geschaut. Wir standen dort und schauten hin. Ihr habt hingeschaut. Das war es nicht. Sie sagten, es sei eine optische Täuschung. Was aber sagt Mr. Lacey? Das mechanische Auge dieser Kamera wird keine Psychologie festhalten. Es war keine optische Täuschung. Sie war dort dieselbe Feuersäule. Und dann sagen sie, nun gut, dann war es eine Illusion. Und alle Kameras hunderte von Meilen von Tucson entfernt? 6 Monate bevor es geschah, haben wir euch durch den Heiligen Geist gesagt, dass etwas Neues hervorkommen werde. Denn die äußere Schrift auf der Pyramide, wie im Traum jedes Bruders gezeigt wurde, habe ich euch erklärt. Das ist die ganze Erklärung. Nun sind alle Geheimnisse der Rechtfertigung, der Heiligung und der Taufe des Heiligen Geistes erklärt. Jetzt werden diese losen Enden, welche in den 7 Siegeln verborgen sind, hervorgebracht. Nicht die 7 Gemeindezeitalter, die 7 Siegel offenbaren die Geheimnisse. Und dann öffnet er dieses Ding auf der Spitze und darinnen war weißer Felsen, auf dem noch niemals etwas geschrieben worden war. Es ist ein Geheimnis. Ich ging nach Tucson und sagte es an, bevor es geschah. Ich stand nördlich von Tucson. Es stehen Zeugen hier, die dabei waren, als eine Explosion hervorbrach, welche beinahe die Grundfesten der Berge erschütterte. Und zur selben Zeit hing ein Lichtkreis darüber in der Luft. Davon haben die Wissenschaftler Aufnahmen gemacht. Es war 26 Meilen hoch, ungefähr 5-mal höher als Nebel oder etwas anders sein kann. Sie können nicht herausfinden, was es ist. Es wird Licht werden in der Abendzeit. Ihr werdet den Pfad zu Gott sicher finden. Wenn ihr Erwählte seid, wenn dieser Same auf trockenem Boden oder auf den Felsen fällt, dann wird er niemals etwas ausrichten oder auf harte, steinige Herzen, welche unwissend bleiben wollen. Aber wenn er auf den sanften, weichen Grund des Glaubens fällt, dann wird er einen Christen hervorbringen, der die Früchte des Geistes trägt. Passt auf, wie Gott dieses getan hat. Er hat dieselbe Feuersäule benutzt, welche bestätigt ist. Jemand sagte, warum gehst du nicht zu diesen Wissenschaftlern und erzählst ihnen davon? Denkst du, dass sie es glauben würden? Werf die Perlen nicht vor die Schweine. Jesus sagte, man solle es nicht tun. Ich habe keine Leitung, das zu tun. Als ich aber dort in der Stadt wohnte und sie diese Fragen hatten, dachte ich, ich könnte hingehen, um es zu sagen. Da sagte der Heilige Geist, gehe nicht, es ist nicht für sie. Gehe zurück und erzähle es der Versammlung. Und es wird geschehen. Wenn das geschieht, wovon sie sprechen, dann wisst, dass ich dann gesprochen habe, sagt der Herr, bevor es geschieht. Dort geschah es. Hört auf die Bibel. Es ist die Stimme Gottes, die euch in diesen Tagen ruft. Ich möchte, dass ihr seht, dass dieselbe Feuersäule die Menschen wieder in ein verheißenes Land führt, ins tausendjährige Reich. Wir haben unter der Inspiration des sechsten Siegels erkannt, und dies wurde vorher niemals gelehrt, wie die Erde gereinigt werden muss für das tausendjährige Reich. Die Feuersäule führt sie ins tausendjährige Reich. Und beachtet die Feuersäule, welche Israel aus der Knechtschaft heraus in jenen Auszug führte. Die Feuersäule unter der Leitung Gottes war das Feuer und nur die Feuersäule hat den Propheten gesalbt. Die Feuersäule musste als ein himmlischer Beweis dort stehen zum Zeichen, das Moses herausrufen musste. Ihr erinnert euch daran und jene Leute, sie sagten, wir sollten doch eine Organisation aufbauen. Moses, du hältst zu viel von dir selbst. Du möchtest, dass wir glauben, du seist der einzige Heilige unter uns. Die ganze Versammlung des Herrn ist heilig. Wie kannst du es nur für dich selbst in Anspruch nehmen? Und Mose fiel auf sein Angesicht und begann zu weinen. Gott sprach, trenne dich von ihnen. Ich will gerade die Erde öffnen und sie verschlingen. Ein Typ, wie konnte ihnen Moses sagen, dass er ihnen das sagte, was Gott gesprochen hatte? Gott hat es bestätigt, dass es die Wahrheit ist. Sogar Miriam, selbst eine Prophetin, und Aaron lachten über Moses wegen seiner Heirat mit diesem äthiopischen Mädchen. Sie spaßten über ihn. Gott wurde böse, weil sie gegen seinen Diener sprachen. Was tat er dann? Er rief sie heraus vor die Türe des Tempels, auch Miriam, welche eine Prophetin war. Mose war mehr als ein Prophet, mehr als ein Prophet. Er sagte, fürchtet ihr Gott nicht? Wenn ein Prophet unter euch ist und ich, der Herr, zu ihm spreche in Visionen und ich mich ihm in Träumen kundtue, fürchtet ihr Gott nicht? So sprach Gott nicht Moses. Und in derselben Minute war sie halbtot durch Lepra. Ihr wisst das. Sagt nicht, seid ihr hinausgegangen, um einen Propheten zu sehen? Ja, er ist mehr als ein Prophet. Warum war er mehr als ein Prophet? Er war der Botschafter des Bundes, die Bundeslade. Er verband diese zwei Dispensationen miteinander. Das Alte und das Neue Testament, der Alte und der Neue Bund. Und heute haben wir diesen großen Heiligen Geist unter uns. Er ist mehr als ein Prophet. Es ist Gott, der sich unter uns zeigt, um sein Wort zu beweisen. Er tut mehr, als ein Prophet tut. Tausendmal mehr, als die Propheten tun. Elia, einer der größten Propheten des Zeitalters, tat nur 4 übernatürliche Dinge während seines etwa 80-jährigen Lebens. Und Elisa mit dem doppelten Maß tat 8 Wunder. Und wir haben Tausende mal 1000 Wunder mit unseren eigenen Augen gesehen. Schaut auf den Engel des Herrn in einer Feuersäule. Die wissenschaftliche Forschung hat es der Welt gebracht. Wir wissen, dass sie eines Tages durch dieses gerichtet werden. Was tat das Lamm? Dieser Engel des Herrn, welcher Christus ist, ihr glaubt es in Johannes 6, tranken alle von diesem Wasser und sie hatten große Freude. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens, welches von Gott aus dem Himmel herabgekommen ist. Ich bin dieser Felsen in der Wüste. Sie sagten, jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Du bist verrückt und du hast einen Dämon. Du bist ein verrückter Mann mit einem Teufel. Ihr wisst, dass Leute einen Geist über sich haben können und manchmal sind solche religiös sehr aktiv. Sie sagten, du bist ein Teufel, du hast einen Teufel auf dir. Du bist ein Samariter und du hast einen Teufel auf dir. Sie sagten, du bist nicht älter als 50 Jahre und du willst Abraham gesehen haben. Ich kann sehen, wie er einige Schritte zurückgeht. Er sagte, ich bin, der ich bin. Bevor Abraham war, bin ich gewesen. Es war ein brennendes Feuer, jene Feuersäule im Busch, als er starb und dann am dritten Tage auferstanden war und Saulus ihn traf, dort auf dem Weg war er zurückgekehrt in jene Feuersäule. Er hat gesagt, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Als Petrus im Gefängnis war, da kam diese Feuersäule und öffnete die Türe und brachte ihn hinaus. Das stimmt. Wohin leitete sie jene Feuersäule? Denkt daran, Moses war nicht die Feuersäule. Er war der gesalbte Führer unter jener Feuersäule. Und nur die Feuersäule bestätigte seine Botschaft mit Zeichen und Wundern. Und jene Feuersäule führte sie in jenes Land, welches ihnen Gott versprochen hatte. Dort, wo er eines Tages unter ihnen Fleisch werden wollte. Ist das richtig? Aber was taten sie? Sie murrten und drückten sich und taten alles Mögliche und zeigten, dass sie nur unter dem Blut eines natürlichen Lammes standen. Aber dieses Mal, Ehre sei Gott, diese Feuersäule, welche wir unter uns sehen, diese Feuersäule wird uns ins tausendjährige Reich führen, wo er zu seinem Volke zurückkommen wird, in seinem tausendjährigen Reich, in dem er regieren wird nach diesem Auszug. Dort werden wir mit ihm ewig leben. Er hat immer das Wort des Vaters. Er bestätigt immer, dass es die Wahrheit ist. Wir sind in einem Auszug, während wir bald auseinandergehen und diese Bänder abgeschaltet werden, möchte ich euch als euer Bruder und als Bürger des tausendjährigen Reiches sagen, oh Freund, mein Bruder, ob du hier bist oder ob du das Band hörst, komm heraus, komm in diesen Auszug. Denn alle, die zurückbleiben, werden das Mahlzeichen des Tieres tragen. Kommt heraus aus Babylon, kommt heraus aus dieser Verwirrung, kommt heraus aus diesem Systemen und dient dem lebendigen Gott, diesem Engel des Bundes Jesus Christus in der Form Gottes, welcher es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu werden. Jetzt ist er die Feuersäule in derselben Form, in welcher er damals war, als er den ersten Auszug brachte. Er brachte den zweiten Auszug und jetzt ist er hier mit dem dritten. Der erste Auszug, was bewirkte er? Er brachte sie aus einem natürlichen Land heraus in ein natürliches Land. Der zweite Auszug brachte sie aus einem geistlichen Zustand heraus zur geistlichen Taufe des Heiligen Geistes. Und jetzt bringt er uns von der geistigen Taufe des Heiligen Geistes her wieder zurück in das ewige Land des tausendjährigen Reiches und in jenes Große, welches nachher kommt. Dieselbe Feuersäule durch dieselbe Art der Salbung. Derselbe Gott tut dieselben Dinge. Dasselbe Wort verkündigte den ersten und den zweiten Auszug. Dasselbe Wort, welches den zweiten verkündigte, hat den dritten verkündigt. Und wir können es hier unter uns sehen. Komm heraus, oh komm heraus aus diesem Chaos. Komm zum lebendigen Gott, komm zum Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und nun ist er in unserem Fleisch und lebt unter uns. Kommt heraus und dient dem lebendigen Gott, während wir unsere Häupter beugen. Eine Prophetie wird durch jemanden in der Versammlung gegeben, der Übersetzer. Mein Volk, ich werde in dieser Stunde noch zu dir reden. Ja, so wie ich heute durch diesen Propheten zu dir gesagt habe, komm aus ihr heraus, mein Volk, ich sage dir, ich bin der allmächtige Gott. Ich schaue heute von den Balkonen des Himmels. Ja, meine Stimme ertönt in deiner Mitte. Wirst du herauskommen und dem Licht folgen, das ich dir gegeben habe? Denn ich sage dir, mein Volk, ich bin der allmächtige Gott. Mein Wort hat sich nie verändert. Ich habe es zu euch gebracht. Wirst du gehorchen? Ja, wirst du alles, was ich dir gegeben habe, beachten, sagt der Herr. Mit unseren gebeugten Häuptern, aus den Tiefen eurer Seele, aus der Tiefe von allem, was in euch ist, seid ihr willig und bereit, mit allen Dingen der Welt Schluss zu machen und für den lebendigen Gott zu leben. Nun, wenn ihr nicht das meint, dann tut es nicht. Aber wenn ihr es mit ganzem Herzen so meint und ihr jetzt überzeugt seid, wie Jesus am Ende seines Dienstes sagte, glaubt ihr jetzt? Seid ihr überzeugt, dass diese Dinge richtig sind und durch Gott bestätigt, dass wir am Ende der Zeit sind und dass ihr jetzt in Wahrheit zu Christus kommen möchtet? Kommt jetzt in diesen Auszug, der euch aus den unwissenden Denominationen herausruft, weg von den Ideen und den Dingen der Welt. Möchtet ihr euch ihm von ganzem Herzen ausliefern und in diesen Exodus kommen, ins gesegnete, verheißene Land, erhebt eure Hände, während wir beten. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr herauskommen möchtet? Himmlischer Vater, lasst jetzt jene, welche ihre Hände erhoben haben, herauskommen. Lasst deinen Heiligen Geist aufgrund der Verheißung des Wortes ihre Herzen bewegen. Aus der Versammlung herauskommen ungefähr 20 Hände, Vater. Sie sind zufriedengestellt und wissen, dass es die Wahrheit ist und sie möchten herauskommen. Damals, in den Tagen, als Israel herausgerufen wurde, sind aus den 2,5 Millionen Menschen nur 2 ins Land hineingekommen. In den Tagen von Jesus Christus waren es ungefähr 120, welche es taten. Und nun, in den letzten Tagen dieser Welt, hast du gesagt, eng ist die Pforte. Und schmal ist der Weg und nur wenige können ihn finden, aber breit ist der Weg, der ins Verderben führt und viele werden darauf gehen. Diese Worte können nicht daneben gehen, denn es sind deine. Jetzt bete ich für sie, Herr. Ich bete, dass du in dieser Stunde durch den Heiligen Geist ihre Herzen beschneiden mögest. Nimm alle Dinge der Welt heraus, beschneide ihre Ohren, damit sie klar hören können. Gottes Stimme ruft durch sein Wort und durch das Licht des Tages. Gewähre, Herr, dass ihre Augen geöffnet werden und dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen in dieser letzten, zu Ende gehenden Stunde. Du sagtest, alle jene, die mir der Vater gegeben hat, werden kommen und ich werde sie auferstehen lassen am letzten Tage. Herr, vielleicht sind viele hier, die es noch nicht verstehen können. Ich bete, dass du dich mit ihnen befassen mögest und gib ihnen noch eine Gelegenheit, Herr, damit sie in der Lage sind zu verstehen. Sie hören dich durch dein Wort sprechen. Du bestätigst dich selbst und sprichst zu uns mit einer übernatürlichen Stimme und dann mit einer Auslegung. Wir sehen deine großen Werke bewiesen in Übereinstimmung mit der Bibel. Ich bete, o Gott, dass du uns jetzt unsere Sünden vergibst. Während ich mich selbst auf dieses Wort lege, denke ich daran, wie ich mich gerade vor einer Woche über einen toten Mann gelegt habe, hier auf dem Boden. Ich habe gesehen, wie ihn der große Heilige Geist zum Leben zurückbrachte. Seine Augen waren in seinem Kopf zurückgedreht. Er lag dort, nur einige wenige Worte, das Aussprechen deines Namens, und ich sah ihn leben. Er ist heute hier und lebt immer noch. Herr, du bist derselbe Gott wie damals, als Paulus sich über jenen Knaben legten, der seine Predigt so lange gelauscht hatte, jenen Mann, der damals aus dem Fenster fiel. Du bist derselbe Gott, welcher das Leben wieder erstatten kann. Wir danken dir, Vater. Die Ungläubigen mögen nicht glauben, wir aber glauben, Herr, du hast dich uns bestätigt. Lass jetzt die Gedanken unseres Herzens, die Gedanken meines Gemütes, meiner Kraft und alles in dieses Wort verschmelzen. Und lass mich mit dem Wort zusammen mit diesen Leuten, Herr, dem Königreich Gottes, entgegengehen. Gewähre es, Herr. Vergib unsere Sünden, heile unsere Krankheiten und mache uns zu Gliedern deines Königreiches. Und während diese jetzt kommen, Herr, das Bassin ist offen und die Taufe wird in wenigen Minuten beginnen. Denken wir daran, wie damals dasselbe Evangelium gepredigt wurde und wie die Bibel sagt, so viele wie glaubten wurden getauft. Heiligen Taschentücher, Herr, welche ich im Namen von Jesus Christus segne, damit die Kranken geheilt werden. Unsere Versammlungen sind lang, sie ziehen sich über Stunden dahin. Wir müssen das Wort hineinlegen, solange noch ein Boden dafür vorhanden ist, denn der kalte Winter ist im Kommen. Wir sehen die Blätter fallen und wir wissen, dass der Winter vor der Türe steht. Wir müssen die Oberfläche aufkratzen und den Samen begraben. So bitte ich, himmlischer Vater, dass du zu jedem Herzen sprichst. Und die Bibel sagt, so viele wie glaubten, wurden getauft. Herr, wenn es auch nicht viele sind, welche geglaubt haben und noch niemals getauft wurden, mögen sie heute Morgen kommen im Namen deines geliebten Kindes Jesus Christus. Mögen sie heute Morgen kommen, sanft und demütig ihre Sünden bekennen, den Dingen der Welt absterben, um begraben zu werden, um den Namen von Jesus Christus anzunehmen und nachher durch die Hilfe des Heiligen Geistes ein göttliches Leben zu leben. Wir übergeben sie dir für diesen Zweck. Herr, im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir übergeben jetzt die Versammlung an Bruder Neville. Er wird einiges sagen, während sie sich für die Taufhandlung bereit machen. Heute Abend um 19.30 Uhr, so der Herr will, möchte ich eine andere Botschaft aufs Band nehmen. Gott segne euch. Bis dahin.